Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
Hochbetrieb am Flugshow Airport. Schon ist die neue Folge wieder da und diesmal geht es wieder ums Damen-Skispringen. Ich bin Tobias Ruf und habe heute den Mann zu Gast, der die wirklich sehr spannende und tiefgründige Folge diesmal mitproduziert hat mit unserer Gesprächspartnerin, der Ulrike Gräßler. Erstmal ein Hallo an dich. Servus Louis Holuch. Hi.
Servus Tobi, servus an alle da draußen.
Genau. Also Louis, es war ja ursprünglich geplant und es war alles vorbereitet. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn wir Interviews machen, wenn wir die Zusage haben, dann treffen wir uns immer einen, zwei Tage vorher, machen genaue, detaillierte Ablaufpläne. Wie wollen wir die Sendung gestalten? Welche Themenschwerpunkte setzen wir? Wer übernimmt welche Themenbereiche? Louis, haben wir alles gemacht. Also war super. Ich habe mich mega gefreut auf die Folge. Dann treffen wir uns so eine Viertelstunde vorher immer in unserem Video-Meeting, bevor dann der entsprechende Gast dazukommt. Ja, wenn das Internet nicht will, wird's schwierig mit Videocalls. Also Louis, musst du jetzt berichten, was du mit der Ulrike Gräßler besprochen hast. Vielleicht sagst du eingangs kurz, wer die Ulrike Gräßler ist. Der Name wird wahrscheinlich nicht jedem Begriff sein, aber da steckt eine wahnsinnig spannende Geschichte dahinter. Und ja, Louis, da mein Internet nicht wollte und ich nicht mit dabei sein konnte, was mir wirklich von Herzen leid tut, weil ich mich sehr darauf gefreut hatte, darfst du jetzt kurz einen Abriss machen. Wer ist die Uli und über was habt ihr gesprochen?
Ja, sehr gerne. Also, Uli gehört zu der Pioniersgeneration von Skispringerinnen. Hat auch schon im frühen Kindesalter mit dem Skispringen angefangen, als es noch gar nicht so viele Mädchen gab, die diesen Sport überhaupt betrieben haben. Gehörte aber im Prinzip, seitdem sie ja Anfang der 2000er in den internationalen Bereich eingestiegen ist, immer mit zur Weltspitze. Ihr größter Erfolg war 2009 der Vize-Weltmeistertitel bei der allerersten Weltmeisterschaft, die es für die Damen überhaupt gab. Und wir haben uns jetzt quasi zum Anlass genommen, nachdem es das Damen-Skispringen jetzt 20 Jahre quasi als Wettkampfsport gibt, mal mit ihr so eine Zeitreise zu machen. Und im Grunde genommen ist sie ja perfekt dafür geeignet, weil sie, wie gesagt, seit Anfang an mit dabei war. Sie hat alle Schritte mit begleitet, von der Einführung des Kontinentalcups über die erste Weltmeisterschaft bis hin zur Einführung des Weltcups und der Olympischen Spiele. Und setzt sich natürlich auch mit den aktuellen Fragen im Damen-Skispringen auseinander. Hat zu allem auch, wie ich finde, eine sehr klare Meinung. War immer spannend, ihr zuzuhören und vor allem auch sehr interessant zu sehen, ja, wie sich der Sport allgemein entwickelt hat, was so die kleinen Anfänge waren, wo wir mittlerweile sind, aber wohin der Weg auch noch gehen kann. Und über all das haben wir sehr lange, sehr ausführlich und sehr interessant gesprochen.
Das klingt hervorragend und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein, weil da gibt es sehr, sehr viele Themen, die auf dem Tisch liegen. Viel Spaß!
Die Flugshow begibt sich in dieser Ausgabe auf Zeitreise. Wir wollen heute mit euch die Geschichte des Frauenskisprings ein bisschen näher beleuchten und weil es nichts Besseres gibt, als sich Zeitgeschichte von jemandem näher bringen zu lassen, der auch hautnah dabei war, freuen wir uns sehr über unseren heutigen Gast. Sie ist eine der Pionierinnen des Frauenskisprings in Deutschland und auch nach dem Karriereende 2018 hat sie der Sport nie losgelassen und deswegen sagen wir herzlich willkommen Ulrike Gräßler. Hallo Uli, schön, dass du da bist.
Hallo, ja, schön, dass ihr mich befragt.
Sehr gerne. Und damit wir alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf den, sagen wir mal, gleichen Wissensstand bringen, vor allem die ganz Jungen, würde ich doch mal sagen, wir fangen mit so einer kleinen Vorstellungsrunde an. Kannst du den Leuten da draußen vielleicht kurz erklären, wer du bist und was vor allem dein Bezug zum Skispringen ist?
Ja, ich bin Ulrike Gräßler, habe Skispringen mit 6 Jahren begonnen, also schon ganz lange her. Ich glaube, das war 1994 in Eilenburg, auch untypisch, ist im Flachland und war dann auf den Sportinternat nach Klingenthal mit 13 Jahren gegangen. Ich glaube, ich war sogar das erste Mädel, was überhaupt Skispringen in Klingenthal dann auf dem Sportinternat betrieben hat und war bei den Anfängen dabei, wo das Damen-Skispringen, sage ich mal, auch groß geworden ist und habe mich lange Zeit dafür eingesetzt, dass Damen-Skispringen endlich olympisch wird.
Super, dann haben wir jetzt schon mal den ersten guten Überblick und du hast auch gleich das erste Stichwort schon geliefert. Du kommst jetzt nicht per se aus einer Gebirgsregion, anders als viele andere Skispringerinnen und Skispringer. Deswegen vorab natürlich die Frage, wie bist du denn damals zum Skispringen gekommen?
Also in meiner Heimatstadt in Einburg stehen drei kleine Schanzen. Man mag es kaum glauben, weil Einburg gerade mal 72 Meter über Meeresspiegel liegt. Mein Bruder hat das angefangen, der ist 3 Jahre älter als ich. Und ja, wie das so ist, man fährt am Wochenende mal Wettkämpfe mit. Als kleines Kind muss man ja machen, was die Eltern machen. Und ich bin dann immer mit rumgesprungen. Und ja, der Trainer hat mich dann irgendwann gefragt, weil ich da immer mit rumgesprungen bin, die Übung mitgemacht habe vor dem Springen, ob ich das nicht mal so richtig ausprobieren möchte. Und ja, mit 6 Jahren, natürlich, was sagt man, klar. Und dann bin ich zu meiner Mama gelaufen und habe gesagt, hier, ab Montag werde ich Skispringer. So, und dann war das so.
Okay, wie hat die reagiert?
Ja, ich denke mal, sie sagt jetzt auch, man, also geschockt war sie jetzt nicht, aber natürlich schon was. Und klar, meine Eltern haben auch gesagt, wenn ich das möchte, warum nicht? Ich denke mal, es hätte damals keiner geahnt, dass das mal solche Ausmaße nimmt oder dass ich so lange überhaupt dabei bleibe. Und damals war ja noch gar kein bewusst, dass es überhaupt keine Frauen gibt oder ganz, ganz wenige oder überhaupt noch gar keine Wettkämpfe gibt für Frauen. Aber wie gesagt, das ist vielleicht manchmal die Naivität, die man als Kind hat und wo man auch überhaupt sich gar keine Gedanken macht. Für mich war das selbstverständlich, dass ich bei den Jungs mitspringe und auch gegen die Jungs mitspringe. Und ja, ja, bis, sag ich mal, einem gewissen Alter war das für mich normal und auch okay.
Kannst du dich denn dran erinnern, wann du das erste Mal dann auch andere Mädels getroffen hast, die auch Ski gesprungen sind?
Also ich weiß nicht, ob es das wirklich das erste Mal war, aber ich glaube, was ich so richtig mich erinnern kann, ist damals, da gab es so eine Tournee, da war, glaube ich, Braun Lage dabei, ich glaube sogar schon meiner Tagen, und da waren so die ersten anderen Mädchen auch dabei, die Skispringen. Und ich glaube, sogar meiner Tagen bin ich damals schon gegen die Maja Wittig gesprungen zum Beispiel. Und ja, Da ist auch die Daniela Raschko auf jeden Fall dabei gewesen. Und das waren so, wo ich mich jetzt auch richtig erinnern kann. Also natürlich meiner Tagen, das war ja lange Zeit ein fester Programmpunkt im Sommer für uns und war ja lange Zeit auch Ausrichter. Und die haben ja auch wirklich viel dafür getan, dass was Damen-Skispringen vorangegangen ist. Ja, das sind eigentlich so die ersten, sag ich mal, Erlebnisse, wo ich mich wirklich dran erinnern kann.
Ist witzig, dass du das jetzt ansprichst, weil ich habe mal die Mühe gemacht, diesen Wettkampf nochmal rauszukramen und zu schauen, wer da eigentlich noch so mitgesprungen ist und wer heute immer noch springt. Und das sind tatsächlich die beiden Namen, die du gerade erwähnt hast. Also
das ist witzig, das ist ja lustig.
Daniela Raschke-Stolz und Maja Utic. Die eine Jahrgang 83, die andere Jahrgang 88.
Genau.
2001 war das.
Ja, genau.
Ja. Ja.
Das, dann meinte ich den Wettkampf.
Ja.
Ich glaube, gewonnen hat nämlich ein Nicole Hauer. Das war auch zumindest ein Wettkampf mal, das weiß ich noch.
Genau, das war das Jahr davor sogar. Ja, ja, richtig, ja. Genau. 2001 ist auch ein gutes Stichwort, das hast du eben auch schon erwähnt. Du bist dann aus deiner Heimat Eilenburg nach Klingenthal gegangen, ins Sportinternat. Erstmal die Frage, wie kam es überhaupt dazu?
Ja, also ich bin ja Ski gesprungen in Eilenburg und wir hatten also 30 Meter oder die 30-Meter-Schanze ist eben die größte Schanze, die Eilenburg hat. Und ich wollte mich eben weiterentwickeln. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich möchte irgendwann zu Olympischen Spielen fahren und bei einer Weltmeisterschaft springen. Aber wie gesagt, also selbst da war mir das noch gar nicht bewusst, dass es überhaupt erstmal sowas geben muss. Ja, und mein Trainer, der Bodo Dotzauer, der ist heute noch Trainer. Und der hat auch zum Beispiel den Martin Hamann trainiert. Das fragt jetzt vielleicht einigen Zuhörern dann doch was.
Garantiert, ja.
Um das mal einzuordnen, wo ich auch herkomme und wo der Martin herkommt. Hat dann damals in Klingenthal angefragt und Klingenthal hat auch gesagt, ja, was kann uns passieren, was haben wir zu verlieren? Heinz Posibibo hat damals zugeguckt und hat gesagt, ja klar, probieren wir das. Und dann bin ich eigentlich mitten, also holter die Polter, innerhalb von einer Woche dann eigentlich auf Ski und danach nach Klingenthal gewechselt. Ich habe so einen Schnuppertrainingslager in Oberhof und bin dann, das kann man sich auch gut merken, am 11.11. war mein erster Tag auf dem Skiinternat in Klingenthal, also auch gar nicht Herbstferien oder Halbjahreswechsel oder so, einfach mitten rein. Und ja, und dann bin ich da geblieben. Und dass ich da wirklich dann mal mein Abitur später mache, das hätte man vielleicht auch nicht so erwartet oder gedacht.
Und rückblickend würdest du wahrscheinlich auch sagen, dass das die absolut goldrichtige Entscheidung war, oder?
Ja, man weiß ja nie, was sonst im Leben passiert wäre. Aber ich denke, ja, allein, dass ich da mein Abitur so gut gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich das zu Hause die Möglichkeit so gehabt hätte, weil Französisch war ich leider nicht so gut. Im Gegenteil, die haben zum Wert darauf geachtet, dass auch die Sportler gut in der Schule sind und haben sich dann noch ein bisschen spezielle Zeit genommen. Und das erzähle ich wirklich oft, dass ich, glaube ich, ohne Klingenthal weiß ich nicht, ob ich mein Abitur so gut gemacht hätte.
Mhm. Ja, ist ein super Kompliment und vor allem auch schön zu sehen, dass die schon zu der Zeit so ein bisschen fortschrittlicher gedacht haben, als so manch anderer das heute noch tut. Also
ja aber Klingenthal wirklich Vorreiter. Also mit Heinz-Josef Bibo, also ich habe heute noch mit ihm Kontakt, es war aber nicht immer leicht. Er war halt auch schon ein älterer Trainer, noch aus der sehr alten Schule. Also ich hatte, glaube ich, manchmal eine sehr harte Schule. Also das sagen auch so ehemalige Springerinnen. Die Karina hat das auch gerade gesagt, wie ich das da gemacht habe. Aber irgendwo hat es einer noch weitergebracht. Aber im Endeffekt habe ich heute noch Kontakt zu ihm, sporadisch, aber immer mal, gerade zum Geburtstag und auch mal zwischendrin. Und ja, ich weiß schon, weil ich da Klingenthal halt zu verdanken habe. Ich bin ja dann auch für den Verein gesprungen und erwähne das auch gerne, dass ich dort war und probiere natürlich auch, wenn es geht, immer mal wieder nach Klingenthal zu fahren und habe da auch noch ein paar Anlaufpunkte. Klar, die Zeit, es wird immer knapper. Man hat ja hier seinen Alltag jetzt auch.
Ja.
Aber wie gesagt, wenn ich in Klingenthal bin, probiere ich schon noch die einen oder anderen zu besuchen oder freue mich dann natürlich an der Schanze, wenn ich auch zum Beispiel alte Lehrer treffe oder alte Vereinsmitglieder.
Ja, das berichten ja viele, die da mal aufs Internat gegangen sind oder auch nur gesprungen sind. Das ist ja irgendwie schon, also die Welt ist klein in Klingenthal. War ja auch der Ort, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben, vor 3 Jahren. Man mag es kaum glauben.
Oh, wenn du das sagst.
Ja, doch, Sommer Grand Prix 2018, das weiß ich noch, ja. Da, wo das Springen dann, wo beide Springen abgesagt worden sind.
Wo ich kommentieren sollte mit.
Genau, ja, genau, oder, richtig. Ja,
leider, das stimmt. Das hat mir natürlich Spaß gemacht.
Dann machen wir nochmal einen kleinen Zeitsprung, denn wir sind jetzt in einer Phase nach 2001, wo, ja, ich glaube auch in der breiten Öffentlichkeit noch nicht so wirklich bekannt war, dass es Frauenskispringen überhaupt gibt. Kannst du uns vielleicht so einen Einblick geben, wie das damals organisiert war? Also was habt ihr für Wettkämpfe gemacht? Gab es überhaupt sowas wie eine Förderung, so wie es das heute gibt? Wie muss man sich das Leben als Skispringerin Anfang der 2000er Jahre vorstellen?
Naja, schon auch mit viel Spott hat man zu kämpfen gehabt. Auch natürlich war nicht jeder Mann oder jeder Junge, das kam jetzt, der da was ist, begeistert. Und man musste sich schon auch durchweisen. Ich meine, heute wird dir der Balken hochgemacht, wenn du als Frau da oben stehst. Früher wurde der Balken einfach runtergeklappt, weil du einfach mehr Anlauf brauchtest. Und wie gesagt, das war schon auch eine harte Schule, aber ich denke, deswegen bin ich auch vielleicht immer wieder aufgestanden. Aber ich hatte genauso, man hat sich auch irgendwann Respekt irgendwo mit ersprungen, sage ich mal, und man wurde ja auch als Mensch gesehen. Und ja, zum Anfang gab es keine Förderung. Ich weiß auch, meine Eltern, ich glaube, die haben finanziell jetzt auch keine Förderung bekommen, wie das jetzt selbstverständlich ist, oder dass es einen Kader gab. Das gab es ja, glaube ich, erst, wenn ich jetzt mich nicht täusche, 2004, die erste Nationalmannschaft, die gegründet wurde, wo wir dann auch erstmal überhaupt mal eine Jacke bekommen haben. Davor war halt alles privat. Und ein großer Schritt war eigentlich damals die COC-Reihe, dass die eingeführt worden ist. Und da muss ich aber auch sagen, bevor das war ich vielleicht auch noch zu jung oder ich hatte meine Schule, ich hatte meinen Alltag, um das wirklich zu verstehen oder was es bedeutet, dass man eigentlich noch ein viel höheres Wettkampfsystem braucht. Und wenn ich da jetzt dran denke an die Eva Ganze, die war ja da schon wesentlich älter.
Ja.
Na klar, haben die da noch mehr gedrängelt. Im Endeffekt habe ich das dann später vielleicht gemacht, aber zu dem Zeitpunkt war mir das noch nicht so bewusst. Und wie gesagt, ich denke, COC, das war ein ganz wichtiger Schritt für uns. Und ich muss sagen, das war mit eigentlich die schönste Zeit, weil wir auch echt viele Wettkämpfe hatten. Mhm. Und wir so einen Zusammenhalt hatten, auch international. Und ich glaube, das ist vielleicht mein Vorteil, dass ich zwar irgendwo Pionierin war, aber eigentlich diese schöne Zeit miterlebt habe, was vielleicht jetzt die Jungspringer natürlich gar nicht nachempfinden können. Aber ja, ich glaube, das prägt einen auch und da erinnert man sich auch noch in 40 Jahren vielleicht gerne dran zurück und nicht nur unbedingt, welchen Erfolg man hatte.
Ja, sehr spannend, was du gerade angesprochen hast, so dieses Thema, man ist sich noch nicht so wirklich bewusst, dass es eigentlich noch um was viel Größeres geht als nur um den Sport, nämlich so dieses Thema Gleichberechtigung vor allem. Du hast jetzt schon gesagt, ja, 2004, als der COC eingeführt wurde, da bist du gerade so ins Erwachsenenalter gekommen, kann man sagen. Wann war denn für dich dann der Punkt erreicht, wo du das so verstanden hast? Gibt es da ein Schlüsselerlebnis?
Also ich würde jetzt nicht sagen, das war dieses Jahr oder der Tag X, aber es war dann natürlich, ich glaube, wir sollten nämlich 2007 schon eigentlich bei Weltmeisterschaften teilnehmen. Und das wurde dann abgelehnt. Das war so ein Schlüsselmoment. Und natürlich dann 2006 habe ich Abitur gemacht und dann war natürlich, wie geht es jetzt weiter? Und da wusste man dann eigentlich, der Sport muss sich jetzt auch für einen persönlich entwickeln, weil sonst wirst du auch nicht weiter gefördert oder sonst kann ich das eigentlich auch sein lassen. Deswegen, weil sie immer gesagt haben, wir haben keine Masse zum Anfang, aber wie soll eine Masse entstehen, wenn es spätestens nach der Schule keine Förderung gibt? Da haben ja ganz, ganz viele Sportlerinnen aufgehört. Und ich hatte halt das Glück, dass damals wenigstens entschieden werden sollte, dass es vor 10, dass wir zu Olympia dürfen, was ja dann auch leider abgesagt wurde. Aber davor kam schon die Entscheidung, dass ich zur Bundespolizei darf. Und die haben zum Glück keinen Rückzieher gemacht, weil die gesagt haben, gut, dann sind sie vielleicht nicht zu 10 dabei, aber zu 14. Also da hatte ich damals auch viel Glück mit dem Chef, der schon sehr weitsichtig war. Andere hätten vielleicht gesagt, ja, Pech, dann halt nicht, weil das ist so krass, auch in Deutschland oder ich denke auch international, sobald du olympisch bist, öffnen sich sämtliche Türen und ist alles selbstverständlich. Und sobald du es nicht, oder so, ja, wenn du es noch nicht bist, obwohl du genauso viel Zeit, Energie, Kraft, vielleicht sogar noch mehr finanziell reinsteckst als andere Sportarten, hast du einfach keine Chance. Und ja, ich würde schon sagen, so 2006 war so ein bisschen das Schlüsseljahr dafür.
Dann bewegen wir uns ja jetzt in der Zeit, wo noch der Kontinentalcup für euch Frauen die erste Liga war sozusagen. Also es gab noch keinen Weltcup, wir sind noch relativ weit davor. Ich finde, das Bemerkenswerteste ist eigentlich, dass es auch da so eine Art Generationenwechsel gab hinsichtlich der Ausrichter. Also da waren viele Orte noch im Kalender, die heute gar nicht mehr auftauchen. Das finde ich immer so bemerkenswert, wenn man sich das mal anschaut. Aber du warst zu der Zeit ja sehr erfolgreich, hast 53 Mal das Podest erklommen, 15 Springen sogar gewonnen und warst zweimal Zweite in der Gesamtwertung. Kannst du in etwa beschreiben, welchen Stellenwert das damals hatte? Also warst du dir bewusst, dass du zu den besten Skispringerinnen der Welt gehört hast?
Ja, irgendwann schon und ich war es ja auch, muss man echt sagen, viele Jahre hintereinander und in den Top 3. Und dann, ich glaube, das eine Jahr hatte ich sogar, ich sag mal, einen COC-Winter-Gesamt gewonnen, aber damals wurde immer noch COC-Sommer und COC-Winter zusammengezählt. Das war immer ein bisschen mein Pech, weil ich im Sommer meistens nicht ganz so gut war. Und ich glaube, da hätte ich sogar mal einen Gesamtsieg sogar geschafft. Und klar, was ich halt immer persönlich sehr schade finde, vielleicht auch, weil es mich so betrifft, jetzt im Endeffekt steht bei mir, ich glaube, 2 Weltcup-Proteste, 3. Und das erste Mal im Weltcup 2011. Und dann denkt jeder, ne, die hat es ja spät geschafft und so erfolgreich war sie auch nicht. Deswegen habe ich manchmal auch auf meiner Homepage oder so, habe das auch immer erwähnt, dass es davor nichts anderes gab. Und im Endeffekt kam der Weltcup und im Endeffekt waren die gleichen Springerinnen dabei. Also man hat den Kindern einen anderen Namen gegeben. Und das fand ich gegenüber auch den Älteren immer ein bisschen ungerecht, auch wenn es jetzt natürlich um Weltcup-Siege geht, weil Nii Raschfurth oder eine Annette Sagen, die waren auch ganz weit vorne dabei, wenn es damals einfach schon Weltcup gehießen hätte. Mit, ich weiß gar nicht, die Daniela Raschko, wie viele Weltcup-Siege die hatte oder auch die Annette Sagen und das ist einfach irgendwie so ein bisschen mein Augen gelöscht. Und das finde ich, na klar, weil es mich auch persönlich trifft, weil wenn man mal überlegt, man würde jetzt lesen, 53 Mal im Podest auf dem Weltcup, also mit den 2 Weltcup springen natürlich noch, die ich da war, 55 Podestplätze, das klingt natürlich ganz anders. Also da hat man natürlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Und das finde ich ein bisschen schade. Und natürlich auch, was du gesagt hast mit den Ausrichtern. Ich meine, dass man jetzt vielleicht meinen Tagen auf einem 60-Meter-Stand jetzt kein Weltcup mehr springen kann, das ist mir auch bewusst. Aber man hätte, was ja eh noch sehr Mangelware bei uns ist, die zweite Reihe, solchen alten, sag ich mal, Ausrichtern damit würdigen können, dass nur denen die Wettkämpfe gibt und oder dass teilweise andere Wettkampfs oder auch Rasbüchel, muss ich sagen, oder auch gerade was hier in Schönwald passiert ist mit Herrn Schmidt, dass der da eigentlich in die Wege geleitet hat oder auch der Ganze damals als FIS-Koordinator, muss ich sagen, die waren da mit mehr Herzblut dabei und da lief man, also was ich vorhin auch gesagt hatte, wir hatten manchmal schönere, bessere Wettkampfsysteme, Orte, ohne großen Pausen. Da hatten wir teilweise 20 Wettkämpfe, also 20 Weltcup, also oder COC-Standorte. Und da weiß ich noch, das eine Jahr war ich nämlich, ich glaube, von 18 COC-Springen, war ich 16 Mal auf dem Podest. Und ja, natürlich wäre das natürlich schön gewesen, wenn es eine Weltcup-Saison gewesen wäre oder wenn das damals schon Weltcup gewesen hätte.
Ja, aber ich glaube deshalb, also zumindest trifft sich ja dann gut, dass wir auch hier mal dieses Thema beleuchten, den Leuten das nochmal so ein bisschen ins Bewusstsein rücken, dass es eben auch andere Zeiten vor dem Weltcup gab, wo die Dinge eben so waren, wie du sie gerade angesprochen hast. Und gerade der Herr Schmidt, den du auch angesprochen hast, das ist ein Name, der nicht mehr vielen Leuten was sagen wird, unter anderem, weil er ja auch leider vor gar nicht langer Zeit verstorben ist. Aber das war wirklich einer, der angepackt hat, der, man kann fast sagen, der Erfinder des Frauenskisprings in Deutschland mit seiner Tochter Michaela damals. Also das sind Sachen, die auf keinen Fall vergessen werden dürfen.
Ja, auch mit den Herrn Ganz da, also auch genau, mit seiner Frau damals. Klar, weil die Tochter natürlich auch gesprungen ist, aber Das ist ja leider immer so, die Revolutionäre, man sagt ja immer, die Revolution frisst ihre eigenen Kinder und das trifft schon ganz vielen zu. Und also ich weiß noch, das war mir damals auch so wichtig, wo ich, also ich hoffe auch, ich habe damals keinen vergessen, wo ich dann gesagt habe, ich beende meine Karriere. Den Post kann man ja noch auf Facebook lesen, der war auch ziemlich lang. Aber genau das war mir so wichtig, da habe ich mich auch bei dem Herrn Schmidt bedankt, bei Schönwald und auch bei meiner Tagen, also wirklich nochmal erwähnt, wo die Anfänge waren. Und das war mir auch ganz wichtig. Und wie gesagt, ich hoffe, ich habe da auch keinen vergessen, weil jetzt, sag ich mal, es ist natürlich auch schön, wenn es Weltcup-Orte gibt und die da mit Herzblut dabei sind. Aber es gibt halt auch viele Orte, die jetzt, oder viele Menschen, die vergessen worden sind, die aber eigentlich das geschafft haben, wo wir jetzt stehen oder überhaupt erst mal den Anfang gemacht hatten. Ohne irgendwie, dass sie finanziell da Ausgleich bekommen haben. Die haben es einfach gemacht, weil sie es gerne gemacht haben.
Ja, absolut, absolut. Also ich kann aus eigener Erfahrung auch nur sagen, ich durfte mal mit dem Herrn Schmidt eine Stunde telefonieren damals. Das war noch Zeit meines Studiums, als ich gerade meine Abschlussarbeit geschrieben habe. Also ich war selten von einem Gesprächspartner so beeindruckt wie von dem, weil der wirklich, auch Jahre danach hat man ihm angemerkt, wie sehr ihm das einfach ein Anliegen war. Und solche Leute braucht der Sport dann in dem Fall oder im Prinzip alle großen Bewegungen, sage ich mal. Dann machen wir jetzt nochmal einen kleinen Zeitsprung, nämlich zur ersten Weltmeisterschaft, die du eben auch schon angesprochen hast. War ja leider nicht 2007 in Sapporo, sondern 2009 in Liberec. Kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, das war das erste Mal, dass ich Frauen Skispringen habe sehen, weil der Wettkampf tatsächlich damals im TV übertragen wurde. Welche Erinnerung hast du an den Wettkampf noch?
Ach, das war ein schwieriger Wettkampf, genauso wie 2011 dann, das war auch ein schwieriger Wettkampf. Schnee, 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 also das war ja Schneefall ohne Ende. Natürlich dann auch viele Vorurteile, weil natürlich gleich ein Sturz passiert ist mit einer 13-Jährigen im Training und auch noch rechtfertigen, ob das jetzt wirklich sein muss, dass jetzt die Frauen hier Medaillen springen. Und ja, dann habe ich natürlich nach dem ersten Durchgang geführt, auch ein bisschen überraschenderweise, muss ich sagen, weil das war auch die Saison, wo ich ziemlich gut war im COC, aber da bin ich irgendwie nicht so richtig zu Rande gekommen. Oder war man so Platz 4, Platz 5. Und eigentlich hat man gedacht, die Daniela Jeraschko, die springt da mit Abstand und wird da Weltmeisterin, weil die das alles dominiert hat. Aber es kam dann doch anders, als man denkt. Ja, und ich weiß auch, also ich denke mal, hätte es damals schon eine Windregel gegeben, wäre ich vielleicht Weltmeisterin sogar geworden an dem Tag. Aber weiß drum, ich bin Zweite geworden. Ich war nach der Sprung, wo sie natürlich auch gar nicht, was er wert war. Und es hat natürlich auch gerade, ich weiß noch, Daniel Vogler wollte eigentlich gleich noch bessere Bedingungen kriegen im zweiten Durchgang. Und der Christian Puder hat damals gesagt, jetzt wink ab, weil die Spur schneit zu. Mhm. Und das war schon auch ein bisschen grenzwertig, glaube ich, der zweite Durchgang. Da habe ich einen guten Sprung gemacht und bin dann Zweite geworden. Natürlich riesig gefreut. Klar, manchmal denke ich so im Nachhinein, Mensch, hätte Linde Wendt vielleicht nicht den ganz so guten Aufwind gehabt, wäre ich die erste Weltmeisterin geworden. Aber ich war halt öfters mal gerne Platz 2. Das ist so ein bisschen, hatte ich in meiner Karriere oft durchgezogen. Wenn man jetzt, sage ich, gerade mal COC ergeben sieht, wie oft die auf Platz 2 war.
Ja.
Dann weiß man, glaube ich, was ich meine. Aber ja, die damals habe ich die, also ich habe die Medaille schon immer geschätzt, aber damals war immer noch so ein bisschen für mich das Gefühl, ich konnte mich damals nicht so richtig drüber freuen, weil das immer so ein bisschen mitgeschwungen ist. Oh, jetzt haben die Frauen auch und die Qualität und sollten die überhaupt schon eine Weltmeisterschaft gehabt haben. Und also das war immer so ein bisschen, die Medaille war immer so, habe ich auch ein bisschen so zwiespältig betrachtet. Ne? Also ich habe mich schon gefreut, aber es war immer so, naja, damals war es ja noch leicht, so ungefähr. Hm. Aber umso länger die Frauengeschichte geht mit Skispringen, also ich werde halt sehr oft drauf angesprungen. Das war, oder das ist mir auch manchmal jetzt noch nicht bewusst, aber es war einfach die allererste internationale Medaille. Klar, es gab eine JGM davor, aber jetzt so ein richtiges Großereignis. Und ja, das haben halt die Lindsay Benn, die Annette sagen, ich geschafft, dass wir da in die Geschichtsbücher stehen. Und das war halt, ich meine, der Olympiasieg von der Carina, das war auch was Historisches und das wird auch immer erwähnt. Aber ich glaube, so an zweiten, dritten kann man sich schon gar nicht mehr so erinnern. Aber dadurch, dass das wirklich die allererste Medaille war für uns, glaube ich, werden da alle drei immer noch regelmäßig drauf angesprochen.
Ja, definitiv. Hast du denn durch diesen Erfolg dann auch gemerkt, dass sich bei dir was verändert hat? Also hast du gemerkt, dass du zum Beispiel mehr Anfragen bekommen hast oder lief das damals immer noch so ein bisschen unter dem Radar sogar?
Also ein bisschen was hat sich schon verändert. Allein, dass jetzt man Management danach hatte oder Anfragen hatte, weil dann natürlich erkannt wurde, dass es doch Potenzial hat. Also Weltmeisterschaft, so zwiespältig, wie das alles anfing und mit so viel Vorteilen, aber es hat trotzdem einen Ruck gegeben. Und es war dann, man wusste, es ist jetzt nur eine Frage der Zeit, irgendwann wird es olympisch. Man wusste, bei der nächsten Weltmeisterschaft sind wir wieder dabei. Der Anfang war gemacht und natürlich hat man dann ein anderes Bild gehabt. Und Ich weiß nur, dass ich unbedingt 2010 zeigen wollte, dass die Medaille verdient war und dass ich wieder gut sein möchte. Und das war ja wirklich meine allerbeste Saison, die ich hatte. Ja, und schade, dass es da nicht schon olympisch war. Das muss ich, also klar, das ist nicht dann eine Garantie, dass man da eine Medaille gewinnt dann 2010. Aber ich denke mal, ich wäre als Favoritin gefahren, weil ich bin im Februar, habe ich auch noch das COC-Springen in Villach gewonnen. Und wir waren ja auch in Vancouver davor und die Chance lag mir auch sehr gut. Und ja, wer weiß, wie es manchmal gekommen wäre, wenn es 2010 schon olympische Spiele gewesen wären. Aber wie gesagt, es hätte auch ganz anders kommen können. Das
ist hypothetisch, ja, absolut. Ja. Aber das ist genau der nächste Punkt, der ja so ein bisschen auch Teil der Geschichte des Frauenskisprings ist, auch so ein Aspekt, der sicherlich auch nicht vielen Leuten bekannt sein wird. Ihr habt damals sehr hart dafür gekämpft, dass die Olympischen Spiele das Frauenskispringen mit ins Programm aufnehmen. Seid sogar, oder ein paar von euch sind sogar vor Gericht gegangen, was letztendlich leider Gottes ja gescheitert ist, wie wir wissen. Wie hast du das damals miterlebt, was da passiert ist? Oder wie ist das einzuordnen jetzt im Nachhinein auch?
Ja, ich denke manchmal selber, dass ich da so mutig war. Ich weiß auch, wir haben da so viel auf Englisch gemacht. Mein Englisch ist wirklich nicht so gut. Aber irgendwie, und dann ist das ja noch nebenher gelaufen, neben Weltmeisterschaft 2009. Also das war ja eh schon, wo schon viel, viel mehr Medienanfragen waren, was für uns ja eh ganz neu war oder für mich dann. Und natürlich ist alles auf mich eingeprasselt, weil ich war damals Deutschland Nummer 1. Also dass ich das im Nachhinein auch so, weil oft ist es ja dann doch ein Favoritensterben, wenn man irgendwo mit dazu zählt und das auch gar nicht so kennt. Aber ich habe das damals irgendwie gemacht. Und dann, wie gesagt, war natürlich das mit dem Gericht, wo ich auch nicht so wusste. Man wollte sich auch nicht zu sehr auflehnen, weil natürlich wollte man ja weiter Skispringen und starten. Und auch im Skiverband wusste man auch immer nicht, ob das so gern gesehen wird. Und es ist ja immer so, wenn man sich gegen was aufbäumt, gegen einen großen Verband, das ist ja nicht immer nur Gönner. Aber ich habe das dann irgendwie gemacht und ja, viel auf Englisch, das hat sich irgendwie so ergeben. Also ich habe auch noch die ganzen E-Mails, also eigentlich ganz lustig, habe zwar nie wieder gelesen, aber ich habe noch den ganzen E-Mail-Verkehr von damals. Und mit dem einen, das war der Big Method. Wir waren ja damals auch ein paar Mal im COC in Salt Lake City drüben. Ich sage ja, das war echt eine schöne Zeit, die COC-Zeit. Mit denen habe ich heute noch Kontakt. Also das ist dann auch wieder lustig. Und, ja, das sind vielleicht noch die Momente, die einen vielleicht ja, doch manchmal vielleicht sogar mehr wert sind, als vielleicht der ein oder andere Erfolg.
Wenn es jetzt heute um solche Entwicklungen geht, stellt man ja schon fest, dass man sich dann nicht unbedingt einig ist. Wir kommen später auch nochmal zu einem anderen Thema, wo wir das nochmal aufgreifen können. War das denn damals unter euch quasi Konsens, dass alle gesagt haben, ja, wir wollen jetzt auch Olympia und wir ziehen alle möglichen Mittel dazu Rate? Oder gab es auch welche, die gesagt haben, wartet mal noch ein bisschen?
Naja, ich weiß ja nicht, wer alles angefragt worden ist. Und es haben bestimmt auch Sportler gesagt, erstens, oh nee, das ist mir zu heiß oder vielleicht auch vom Verband, vielleicht die so eine, sag ich mal, Mundsperre bekommen haben. Das weiß ich ja jetzt nicht wirklich. Man muss sagen, man hat echt viel den Amerikanern zu fangen. Im Endeffekt ist die nordische Kombination gerade auch so, dass ja die Amerikanerin da wieder den ersten großen Schritt gemacht haben. Es hat mir auch ein bisschen leid für die Tara Motes, dass sie da keine Medaille in Oberstdorf gewonnen hat. Aber es ist ja jetzt ein anderes Thema, dass die Amerikanerin einfach damals die drei erfolgreichsten Springerinnen mitgefragt haben. Und ich weiß, sie ja nicht sagen, mit der Nähe Raschko und ich, wir haben ja auf jeden Fall mitgemacht und die Amerikanerin eben. Und das ist vielleicht so mit der größte Erfolg gewesen, dass wir eigentlich dazu beigetragen haben, dass die Sportart jetzt dort ist, wo sie ist. Und ja, ich hoffe, dass gerade die jungen Athletinnen oder auch die schon länger dabei sind, das hoffentlich noch wissen oder nicht vergessen, wer eigentlich dazu mit beigetragen hat. Wir sind fast auch alle Springerinnen, die nicht mehr springen, außer die Daniela Raschko, aber die ist ja eh ein Wahnsinn.
ein Ausnahmefall, ja. In jeder Hinsicht, ja, absolut. Dann springen wir jetzt in die Saison 11-12, denn dann war es endlich soweit, ihr habt eure erste Weltcup-Saison bestreiten dürfen, vor 10 Jahren, also das Jubiläumsjahr ist jetzt schon im vollen Gange, im Dezember ist es dann soweit. Das war auch die Saison, in der du deine 2 Podestplätze geholt hast und Vierte in der Gesamtwertung geworden bist. Eine Frage, die vor allem der liebe Tobi in unserer Vorbereitung aufgeworfen hat, hat sich durch die Einführung dieses Weltcups wirklich was verändert? Also es klingt ja erstmal wie ein Meilenstein für das Frauenskispringen, aber war es zu der Zeit auch einer?
Doch, auf jeden Fall. Also ich sage mal, für uns Athletinnen, was ich vorhin schon gesagt habe, war es, naja gut, jetzt heißt es halt Weltcup und nicht mehr COC, weil es waren die gleichen Athletinnen dabei. Man hat aber gemerkt, es sind weniger Austragungsorte, weil natürlich, ich denke mal, dass für einen Austragungsort im Weltcup natürlich finanziell nochmal eine viel, viel höhere Hürde ist oder Hürde als so ein COC. Und das fand ich damals ein bisschen schade. Und ich denke mal, hätten wir auch ein paar mehr Weltcups gerade zum Anfang gehabt, wäre ich vielleicht auch Dritte geworden im Gesamtweltcup. Ich hatte ja da auch, glaube ich, das Kunststück hingebracht, da viermal oder fünfmal Vierte hintereinander zu werden. Und im Endeffekt haben wir ja nur ein paar Punkte gefehlt auf den gesamten, also auf Gesamtplatz 3. Aber so, ja, es war auf jeden Fall Meilenstein. Man hat das auch dann erkannt beim Skiverband. Man hat ja da immer im Oktober, November die Einkleidung, wo auch der goldene Ski verliehen wird. Den habe ich damals 2009 bekommen, aber da weiß ich, dass sich da auch viele eingesetzt haben, was der Skiverband damals nicht machen wollte. Und dann ab 2011, 2012 war es eigentlich gang und gäbe, dass auch der goldene Ski für uns vergeben worden ist. Und ich habe den zweimal gewonnen. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt meine Karriere so rückblickend sehe und der immer schon hätte vergeben worden wäre, ja, dann hätte ich da bestimmt noch 3 Exemplare mehr oben liegen. Aber es ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber sieht man halt, wie sich das dann entwickelt. Ne? Also, obwohl es ja gerade im ersten Jahr gefühlt nichts anderes war.
Ja.
Ich denke, das ging allen Teilnehmern so. Außer die jetzt wirklich ganz jung, ganz frisch dabei waren.
Hat man denn dann trotzdem gemerkt, dass sich, sagen wir mal so in Bezug auf das Leistungslevel und die Attraktivität der Sportart was getan hat? Zum Beispiel auch, was die Bezahlung, also Preisgelder und solche Sachen anging? Oder kam das erst nach und nach?
Also das kam schon nach und nach, aber man hat gemerkt, ich meine, wir hatten damals vom Verband eben den Sponsor auf dem Kopf, den wir haben tragen müssen. Aber man hat auch gemerkt, auf einmal hatten ganz viele Athleten auf einmal einen guten Kopfsponsor. Und das ist ja, weil es eben Fernsehzeiten gab. Man hat auch gemerkt, von Jahr zu Jahr, jeder Verband, was auch natürlich normal ist, es wurde immer mehr Konkurrenz. Also man war davor auch Konkurrenz. Aber gerade so, ich sag mal, die ältere gerade, die sich schon aus COC-Zeiten 10 Jahre kannte, die hat sich trotzdem mal noch getroffen und zusammengesetzt. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das heute überhaupt noch so gibt. Und natürlich hat das natürlich auch dazu beigetragen, jetzt musst du mir kurz helfen, aber ich glaube, es war 2011, wo dann entschieden wurde, dass wir 2014 wirklich olympisch sind.
Ja.
Ich denke mal, deswegen wurde auch der Weltcup dann eingeführt, weil es kann ja kein Olympia geben, ohne dass man 3 Jahre Weltcup davor gab.
Richtig.
Und da, ab da hat man auch gemerkt, dass natürlich ganz, ganz andere Türen offen sind, dass ja mehr gefördert wird, besser gefördert war. Und auf einmal wussten die Verbände, spätestens in 3 Jahren geht es trotzdem um eine olympische Medaille, die wir haben können oder nicht haben können. Und jetzt ist es ja, was ich auch schon immer gefordert habe mit dem Teamwettkampf, das hätte schon viel eher kommen müssen. Weil ich sage auch, na klar, sagt jede Nation, mir reichen 1, 2 gute Springerinnen, weil es wird eh nur 3 Medaillen vergeben. Da brauche ich jetzt nicht 6 gute Springerinnen im Team. Aber habe ich einen Teamwettkampf und es wird noch eine Medaille vergeben, dann brauche ich wenigstens mal 5 gute Springerinnen, wenn nicht sogar 8. Dass du aus, und das habe ich auch mal gesagt. Du kannst ja auch nur fördern und Nachwuchs heranbringen oder weiter fördern, wenn auch die Gegebenheiten dafür da sind. Und deswegen war es eigentlich schade, dass der Teamwettkampf auch so lange hat auf sich warten lassen, zumal sie ja in COC-Zeiten schon hatten und es da schon spannende Wettkämpfe gab. Es wird ja auch immer vergessen, dass, sag mal, ja, Teamspringen ist so neu, aber eigentlich gab es den ja schon vor 10, 15 Jahren, wo das schon gemacht wurde, parallel. Und ja, natürlich, das sind immer so, wo ich ein bisschen wehmütig schon bin, wo ich mir gewünscht hätte, Mensch, wäre das vielleicht schon mal wenigstens vor 13 bei einer WM gewesen oder 2015, weil ja, dann war ich ja Bestandteil im Team, da war ich ja auch immer wenigstens der 2., 3. beste Deutsche, wo man sagt, da hätte man vielleicht doch noch 1, 2 Medaillen mehr erspringen können. Und das macht ja auch was, eine Medaille mit dir. Das ist ja auch wieder Motivation. Und es macht ja auch was mit dem Team, wenn man was zusammengewinnt und nicht nur sich für jemand anderes vielleicht einmal freuen muss, kann, darf. Klar ist das nochmal ein ganz anderes dann Wir-Gefühl, was auch ein Team formt. Und das ja, fand ich schade, dass das so spät kam, dass ich das leider beim großen internationalen Wettbewerb nicht mehr miterleben durfte.
Ja, 100%ig. Und ich meine, wir haben das hier in unserem Podcast auch sehr hervorgehoben, rund um die WM in Oberstdorf beispielsweise. Also wir 3 Podcastler sind jetzt nicht unbedingt bekennende Fans der Teamspringen gewesen, muss man sagen. Aber die Springen in Oberstdorf, die wir da gesehen haben, da waren wir absolut Feuer und Flamme für. Das war großartig, was diese Wettkämpfe für eine Dynamik angenommen haben. Und es pusht ja den Sport auch, wenn du aus vielen verschiedenen Sportarten noch mehr herausragende Sportler hast. Also das sollte definitiv da nicht vergessen werden.
Ja, weil es auch vielen Sportlern die Chance ermöglicht, sind wir auch mal ehrlich, die vielleicht einzeln nie was erreichen werden. Ja. Weil es einfach dafür nicht reicht, aber im Team so Gold wert sein können. Aber die wurden dann früher auch nicht gefördert, weil sie immer gesagt haben, braucht man nicht. Aber auf einmal braucht man auch solche Athletinnen und dann wird das wenigstens belohnt, der Einsatz, den auch eigentlich jeder Sportler einen Tag legt, aber es kann halt nicht jeder eine Medaille im Einzelnen gewinnen. Und man hat ja damals schon gesehen, 2013 mit dem Mix-Wettbewerb, wie gut das im Fernsehen ankam. Und das ist ja, ja heute für mich noch der spannendste Wettkampf, weil da eigentlich immer alles passieren kann und weil da nicht nach dem ersten Durchgang gesagt wird, ja, das ist höchstwahrscheinlich Gold, Silber, Bronze. Mhm. Ja, vielleicht springt noch jemand Viertes mit und das einfach, also gerade im Mix-Team, gerade noch zu den Anfängen, waren auf einmal Kanadier auf dem Podest, Franzosen, also was sonst nie möglich gewesen wäre.
Ja. Auch da wieder siehe Oberstdorf, es hätte ja vorher keiner einen 10-Euro-Schein auf Deutschland als Weltmeister gesetzt und dann passierte das.
Ja, das ist halt, ja, ich habe, aber das ist ganz oft bei dem Mixteam, dass ganz oft die Männer die nerven lassen. Also wir gerade in Österreich, die Frauen, ganz oft schon in Österreich, also die Frauen, die hätten schon auch ein paar Mal Weltmeister werden können, die haben immer ihr abgeliefert, muss ich sagen. Das ist ganz oft, dass die Jungs da irgendwie verkrampft sind oder auch. Gut, Japan, da die Ito hatte viel Pech, glaube ich, im ersten Durchgang. Das ist ein bisschen untergegangen. Die hatte einfach wirklich mit den schlechten Bedingungen.
Ja.
Aber ja, Deutschland ist da im kompaktesten Sprung. Und vielleicht war es auch noch gut, dass wir nicht in der Favoritenrolle waren. Und ich habe davor gesagt, also wenn richtig gut läuft, dann Dritter. Aber da muss es schon, da muss schon alles zusammenpassen.
Das haben wir im Podcast auch gesagt, ja.
Ja, ich wusste in euer Team Bescheid.
Ja.
Ja, könnt mich ja nochmal fragen, wenn Olympische Spiele sind.
Ja, das machen wir. Wir haben auch ein Tippspiel gemacht. Das
ja, dann mache ich gerne mit. Ich tippe immer mit ein. Das ist auch eine lustige Geschichte. Das ist wieder durch meinen Unfall passiert. Habe ich sehr guten Kontakt noch mit dem Frode Haare. Der war ja früher Nationaltrainer von den Norwegern. Und der hat damals, wo der Unfall passiert ist, mich auch im Krankenhaus besucht. Also das kann ich echt hoch anrechnen. Irgendwie haben wir dann mal gesagt, wir wetten jedes Mal die Springer. Also, aber muss ich auch ehrlich sagen, nur die Männer, weil die immer im Fernsehen kommen. Ja, und das machen wir jetzt seit 4 Jahren oder so, dass wir immer Weltcup sind. Und da bin ich gar nicht schlecht. Ich habe ganz oft sogar die richtige Reihenfolge.
Ach, witzig. Ja gut, dann müssen wir uns ja warm anziehen im Tippspiel, weil bei der WM haben da Tobi, meine Wenigkeit und Sven Hannawald das Tippspiel gewonnen.
Ja, aber wie gesagt, das ist, wenn man es dann unter Druck macht, dann ist am besten man wirklich, das habe ich auch gelernt, das erste Bauchgefühl, das passt bei
mir. Hundertprozentig, ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum ja wohl größten Meilenstein der Geschichte des Frauenskisprings. Olympische Spiele in Sochi 2014. Jetzt natürlich nicht der typischste aller Wintersportorte, aber ihr wart dabei. War für dich eine relativ turbulente Zeit. Du warst auch, sagen wir mal, nicht in Idealform. Ich denke mal, das kann man so sagen. Ja, wie hast du das trotzdem alles erlebt damals?
Naja, es war so, also ich war nicht ideal vor, das stimmt, weil ich hatte ja 2013 einen Not-OP in Russland mit meinem Blinddarm, wo ich lange zu kämpfen hatte, also wo ich auch mit den Narbengewebe, wo mir auch die Muskeln irgendwie zugingen, ich einfach nicht so trainieren konnte und ich muss auch sagen, dass ich das dann eigentlich noch geschafft habe und der Andi sich auch für mich entschieden hat irgendwo. Und man hat dann aber schon gemerkt, so eine Woche vor Sochi, Mensch, gerade in Hinsenbach, da bin ich 7. geworden in einem Wettkampf und war, glaube ich, sogar auf Platz 4 oder 3 nach dem zweiten Durchgang, also ich bin in Form gekommen. Und für mich ist aber so Olympische Spiele 2014 persönlich eine ganz bittere Geschichte. Ich reise an und kriege Grippe, aber so doll, ich hatte noch nie eine Grippe in meinem Leben. Und so dolle, dass ich wirklich, also wenn es nicht Olympische Spiele gewesen wären, hätte ich eigentlich heimfliegen müssen. Ich war eigentlich gar nicht in der Lage, auf eine Schanze zu gehen. Ich habe ja leider auch die ersten 2 offiziellen Trainings verpasst. Und wenn man dann sieht, ich meine, ich bin nur 22 geworden, aber wenn man die beiden sieht, was ich mit 2 Sprünggrad mal geschafft habe und eigentlich total geschwächt und ich habe da auch noch so Tabletten bekommen, dass das Fieber, also dass das alles ausschwemmt, aber dadurch habe ich ganz geschwollene Hände bekommen und so. Und deswegen ist das Sochi für mich irgendwie, ich habe so lange dafür gekämpft und genau in der Woche bin ich so krank. Und deswegen ist das für mich ja Sochi immer noch mit viel bitterem Beigeschmack, also was mir heute auch noch sehr wehtut, dass das so damals gelaufen ist, dass ich das einfach nicht genießen konnte. Ich wollte dann eigentlich nur noch heim, weil es mir auch nicht gut ging einfach. Ich habe dann vielleicht auch noch zu Hause 14 Tage gebraucht, da ich wieder auf die Beine komme und dann sind wir nach Rasnach geflogen und da bin ich ja auch, hatte wirklich damals Pech, also ich will das nicht immer auf Bedingungen schieben, aber damals in Rasnach wirklich keine guten Bedingungen und bin da auch, glaube ich, 7. und 5. geworden und dann in Planitz auch zum Schluss 5. Also man hat gesehen, die Formkurve zeigt nach oben. Ich weiß nicht, ob ich um eine Medaille hätte mitspringen können, das ist ja eh immer auch spekulativ, aber ja, das ist genau da mich die Grippe erwischt, das tut heute noch weh, muss ich sagen. Deswegen konnte das damals nicht genießen, also ich hätte es gerne nochmal erlebt, Olympische Spiele im vollen Bewusstsein, mit voller Gesundheit. Ich habe immer gesagt, eine Erkältung hätte es ja auch getan, aber es war halt leider doch eine Grippe mit 40 Grad Fieber und das nicht nur einen Tag, sondern wirklich fast jeden Tag und jeder, der mal eine Grippe hatte, und das hatten ja die letzten, im letzten Jahr viele, weiß dann, wie es ein Ding oder geht.
Ja, ist dann natürlich jetzt blöd, dass ich gleich auf das nächste Thema zu sprechen komme, was nicht so angenehm ist, aber du hast es eben auch schon fallen lassen, dieses Stichwort. Du nennst es bewusst Unfall. Dein Sturz in Notodden im Dezember 2015 kann ich mich auch noch dran erinnern, weil das war dieses Wochenende, wo es parallel keinen Weltcup gab. Das heißt, man konnte sich dann, wenn man so Skisprung-Nerd ist, man konnte sich damit beschäftigen. Und da kam dann irgendwie mit, ja, irgendwas stimmt da nicht, aber die Informationslage war sehr spärlich, auch im Nachhinein. Also man hat eigentlich nie so wirklich erfahren, was da passiert ist. Natürlich nur, wenn du das möchtest, kannst du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal einen Einblick geben, was da passiert ist.
Ja, also in meinen Augen, also es war so, wir hatten also ich muss mal kurz von vorne anfangen, warum ich überhaupt nicht mehr Nationalmannschaft war bei den ersten Wettkämpfen. Wir hatten ein internes Ausscheidungsspiel in Oberstdorf auf Eisspur, und Eisspur ist immer so, wenn es auch ein bisschen so Warmwetterlage ist und so, dann zieht die nicht so richtig ab, und das lag mir noch nie. Naja, ich war nur Platz 7 von den Deutschen. Dann hieß es, ich muss zum COC nach Notodden und kann mich da anbieten, und wenn ich da halt wieder Beste mit bin, dann ist die Tür auf jeden Fall für mich offen. Die Geschichte ist jetzt wichtig, weil wir sind dann hingefahren, sind das gesprungen, und da waren, würde ich fast sagen, war ich die namhafteste in dem Teilnehmerfeld und eigentlich auch so, die eigentlich Weltcup wieder springen sollen. Es waren auch ganz viele junge Athleten, die vielleicht man vorher auch noch nicht so gehört hat. Und im Training bin ich schon eher so, mit angezogener Handbremse, wie man so schön sagt, da war ich eh immer so der Typ, vielleicht auch so ein bisschen Karl-Geiger-Typ, im Training nie das gezeigt, was man vielleicht wirklich kann, was mir auch zum Schluss immer manchmal ein bisschen zum Verhängnis wurde. Und dann habe ich schon immer gesagt, die machen zu viel Anlauf. Und an dem Tag, wo dann der Wettkampf war, Eiskanal, was mir eigentlich super liegt, eigentlich schön, und fast Vollstart gefahren. Und ich war ja früher schon zu COC-Zeiten ganz oft mit Totten. An der Schanze wurde auch nichts verändert damals. Mhm. Und ich weiß noch ungefähr, wo wir immer gestartet sind. Auf jeden Fall nicht dort. Und ich wusste, dass auch, wenn man dort 90 Meter springt, schon weite Sprünge sind, weil es schwer ist zu stehen. Ja, und wir sind da fast Vollstart gefahren. Und ich hatte noch vor meinem Sprung überlegt, ob ich runtergehe persönlich. Aber ich wusste, es gibt irgendwie an dem Tag keine Windpunkte, keine Plus-Minus-Punkte, sonst hätte ich mich vielleicht sogar eher getraut. Und für mich war ganz wichtig, dass ich wollte unbedingt wieder im A-Team sein, ich wollte den COC gewinnen. Und eigentlich deswegen hat man ja eine Jury, dass die Sportler schützt und sagt, es wird halt nach der besten, der Anlauf festgelegt und nicht, dass es ein attraktiver Wettkampf wird. Und ich denke, hätte man das wirklich gemacht an dem Tag, sich nach mir ausgerichtet, dann wäre man bestimmt 4-5 Lugen tiefer gestartet, dann wäre ich vielleicht im Wettkampf 94 Meter gesprungen und die anderen vielleicht 70. Wäre kein schöner Wettkampf, aber man hätte mich geschützt. Und ja, sei es drum, es war zu viel Anlauf. Mein Trainer hat abgewunken, ich habe losgelassen. Wie gesagt, man ist ja Sportler, und ich habe schon beim Absprung gemerkt, es geht viel zu weit. Also das hatte ich noch nie. Ich muss wohl gleich aufgemacht haben, das weiß ich gar nicht. Und dann bin ich halt aus bei 100 Metern noch aus 2 Meter Luftstand dann tiefer Hocke gelandet und habe mich dann auch gleich überschlagen. Und ich weiß noch genau, ich bin in tiefer Hocke, habe ich gleich gemerkt, in den Knien, ich muss auch aufgeschrien haben, und dann stimmt, weil ich es nicht mehr halten konnte oder weil solche Kräfte gewirkt haben, hat sich dann rechts auf die Seite gebeutelt, und ich hatte auch noch meinen Skier dran bis zum Schluss. Das ist halt wieder die Stabbindung, was ja auch gerade immer sehr thematisiert wird. Also bis zum Schluss auf die Skier dran, also dann weiß man auch, was das für eine Hebelwirkung war, und ich habe da schon gewusst, dass viel kaputt ist, nicht nur das Knie, und dass es mir nicht gut geht. Und die Krux war ja noch, es war kein Notarzt da, kein Hubschrauber. Es hat, glaube ich, noch über eine Stunde gedauert, dass überhaupt ein Arzt kam. Mhm. Man muss sich nur vorstellen, hätte ich vielleicht einen Riss in der Milz gehabt, oder gerade, wenn man weiß, was ich für Verletzungen gehabt habe, hätte das leider noch ganz anders ausgehen können. Und ja, in meinen Augen hat damals die Jury nicht gut entschieden.
Ja. Und man muss ja auch dazu sagen, du warst leider auch nicht die Einzige, die es da erwischt hatte. Das kam ja noch dazu.
Ja, das war ja eh schon, eigentlich hätte die Jury wenigstens im Wettkampf reagieren müssen, und wenn sie wenigstens nur eine Luke machen und weggegangen werden, weil die haben eigentlich schon gesehen, dass die, sag ich mal, die noch gar nicht so oft im Wettkampf waren, die springen schon 95 Meter, aber wo soll ich noch hinspringen? Ich bin im Probe, glaube ich, auch, ich weiß nicht mehr genau, auch um die 95 Meter, aber auch eine gezogene Handbremse, noch keinen guten Anzug und nichts. Also ich hätte an dem Tag locker 4-5 Lugen tiefer fahren können. Und das ist ja, was man auch immer so sagt, klar, man kann auf einer Schanze richtig weit springen, manchmal auch über Schanzenrekord, das ist ja, wo man denkt, das geht eigentlich gar nicht mehr, wenn man die Sprünge ausfliegen kann. Also wenn man ganz flach reinkommt, sieht man auch bei den Männern, aber wenn man richtig hoch reinkommt Weil entweder man, der Typ ist ja so hoch, also wie der Kubatski zum Beispiel, kommt ja immer aus einer relativ hohen Höhe. Oder weil einfach man zu viel Anlauf hatte, dann kann man solche Sprünge nicht stehen. Weil nur Totten haben dann auch gesagt, ja, das ist ja Standrekord 102 und ich bin ja nur 100 Meter, aber dass ich den Sprung abgebrochen habe und eigentlich gar keine Chance hatte. Ja.
Ja.
Ja, das war... Das war vielleicht auch, also es ist lustig, ich hatte heute erst ein Interview zu einem anderen Thema. Da haben sie mich auch so gefragt, was so mein größter Erfolg war in der Sportart. Klar habe ich da gesagt, Vize-Weltmeisterin und Mixteam-Medaille. Aber ich sage, ich glaube, mein größter persönlicher Erfolg war vielleicht sogar das, dass ich das geschafft habe, nach diesem Unfall, nach diesem Sturz wiederzukommen und das nicht mal schlecht.
Ja, das muss man für die Leute da draußen nochmal erklären. Du bist danach wieder auf die Schanze zurückgekommen. Ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie anstrengend und aufwendig das gewesen sein muss. Was war denn dann für dich in dem Fall die größte Motivation? Also wolltest du einfach nochmal zeigen, hier, ich komme nochmal zurück, oder warum hast du das gemacht?
Naja, einerseits zeigen, dass ich noch gut Skispringen kann. Und auch, ich wollte so nicht aufhören, weil ich glaube, das hätte ich irgendwann im Leben hinterfragt, warum bin ich damals nicht länger zur Reha gegangen. Und manchmal auch so, ich habe ja 2018 aufgehört, das war, naja, auch mehr oder weniger freiwillig, mussten, wie auch immer, also es war ja auch nicht ganz hundertprozentig freiwillig, muss ich mal sagen, aber irgendwo schon auch eine freiwillige Entscheidung, wo ich manchmal denke, ich hätte das vielleicht doch nochmal ein halbes Jahr auf eigene Faust probiert, obwohl ich sage, vernünftigerweise war es richtig, wie ich damals 2018 entschieden habe. Aber ich glaube, hätte ich nach dem Sturz nie den Schritt probiert, wieder auf eine Schanze zurückzukehren. Und das sei es nicht mal darum, dass ich das dann sogar noch so lange gemacht habe, sogar relativ gut. Ich war ja dann deutscher Pokal und habe ja auch gegen Anna Ruprecht und so gewonnen sogar. Also ich bin ja nicht mal schlecht gesprungen, habe sogar noch einen Weltcup-Punkt in Japan erreicht. Das hatten mir, glaube ich, die wenigsten zugetraut, dass ich überhaupt mal wieder eine 90-Meter-Schanze springe. Und ich glaube, hätte ich allein nur das geschafft, dass ich nochmal auf Skier stehe und eine 50-Meter-Schanze springe, das wäre schon... Aber es war mir halt... War mir nicht, wie sagt man, das hat mir nicht gereicht. Ich wollte halt wirklich wieder richtig Skispringen.
Ja. Und ein Punkt mag jetzt zwar wenig klingen, aber ganz so unwichtig war er nicht, denn Deutschland, also euer Team, hat damals mit 5 Punkten Vorsprung die Nationenwertung nochmal gewonnen. Also man kann auch sagen, du hast mit dem Titel quasi aufgehört.
Ja, das, gut, ja, das, aber es muss ich sagen, das war wirklich schön, dass das dann geklappt hat, weil das sah ja an dem Tag in Oberstdorf gar nicht mehr gut aus, dass wir da. Weil da haben wir es ja eigentlich fast weggeschmissen
als gesamtes Team. Ja.
Also das war ja wirklich krass, da ist ja auf einmal jeder so schlecht Ski gesprungen für seine Verhältnisse. Und ich meine, im Endeffekt haben wir jetzt mit 5 Punkte Vorsprung gewonnen, ob der Punkt dann mehr oder weniger gebracht hätte. Aber klar, es ist schöner, als wenn man vielleicht vor dem Weltcup gestartet wäre oder nicht einmal die besten 30 gesehen habe. Aber so kann ich wirklich sagen, ich habe einen Punkt dazu beigetragen. Und es war mir ja da in dem Moment schon irgendwo bewusst, dass ich das wahrscheinlich aufhören muss, werde, wie auch immer. Und da habe ich das dann nochmal genossen und natürlich ein gelbes Trikot mit nach Hause genommen und das war dann schon nochmal schön.
Ja, es war ohnehin ein toller Saisonabschluss, wie ich fand. Also das Wetter war sehr schön und dann gab es am Samstag...
Ich als Zuschauer.
Ja, ich meine, und am Samstag gab es noch diese Party, die war auch nicht ganz so schlecht. War auch das erste Mal bei den Frauen, soweit ich das mitbekommen habe. Also von daher...
Ich weiß nicht, was du meinst.
Okay, dann schneiden wir es raus.
Nein, das ist schon okay, ist doch verjährt.
Auch wieder wahr, ja. Dann sicherlich eine Frage, die unsere Hörerinnen und Hörer jetzt interessiert. Wohin hat dich das Leben denn nach deiner Karriere verschlagen? Was machst du jetzt?
Na, ist eigentlich auch ganz lustig. Eigentlich, muss ich selber sagen, im Nachhinein, das lief eigentlich, also man hätte es vielleicht besser gar nicht schreiben können, wenn man jetzt so persönlich mal sieht, was ich in den 3 Jahren jetzt geschafft habe oder auch vollbracht habe. Ich hatte dann 2018 halt erstmal noch mein Schlüsselbein operieren lassen, also kam endlich die große Platte raus und es war echt eine Erleichterung auch danach. Dann habe ich gleich Praktikas über die Bundespolizei gemacht, ganz viele verschiedene, also am Flughafen, Bahnhof. Ich wollte aber eigentlich immer zum Polizeiärztendienst und da bin ich im Januar, in Bad Düben habe ich da angefangen, am 2. Januar und da musst du aber Rettungssanitäter sein, wenn du da arbeiten willst. Und dann haben 2 Kolleginnen gesagt, das war auch wieder Glück, Zufall. Ja, nächste Woche Montag fängt dann Kurs an. Vielleicht kriegt man dich noch rein. Und da habe ich bei Düben eigentlich noch gar nicht weiter gekannt, war einen Tag im polizeiärztlichen Dienst und habe gesagt, ich glaube, das ist wieder das Sportler-Dasein, dass man da sehr flexibel ist und gesagt hat, ja, dann mache ich die Ausbildung. Ja, und dann ging die 2019 von Januar bis Juni. Also ich war ein bisschen länger, weil es über die Polizei lief. Ja, dann habe ich meine Rettungssanitäter-Ausbildung gemacht, Praktika im Krankenhaus und beim Rettungsdienst. Und bin dann seit 2019 im Sommer nach Düben gegangen. Privat haben wir noch Haus gebaut und ja, und dann kaum schon der Nachwuchs. So ist jetzt mein Leben.
Ja, und wir hatten es im Vorgespräch, es hält dich alles gut auf Trab, also dir wird so schnell nicht langweilig, das ist ja immer das Wichtigste, weil es gibt sicherlich auch genügend Sportlerinnen und Sportler, die nach der Karriere erstmal nicht so wirklich wissen, was mit sich anzufangen, auf Deutsch gesagt.
Ja, das war vielleicht der Vorteil, dass ich eben, das gleich gesagt habe, mit der Bundespolizei, dass man so eine Ausbildung in der Hand hatte, vielleicht auch irgendwo auch ein bisschen der Weg vorgegeben war oder gezwungen war, dass man da in die Richtung natürlich erstmal schaut und das nicht einfach wegwirft. Und ich habe ja auch jetzt, sage ich mal, eine gute Nische für mich gefunden, die mir auch Spaß macht. Und dann natürlich auch das Alter. Ich war schon immer heimatbezogen. Ich habe ja dann auch eine Wohnung in Eilenburg gehabt und bin nie jetzt wie viele dann nach Bayern gezogen. Das war vielleicht manchmal nicht immer leicht, aber vielleicht manchmal auch für den Trainer auch immer das Beste, meine langen Autofahrten. Aber so jetzt privat war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich habe mich immer wohl gefühlt und habe dadurch auch immer Kontakt zu Familie und Freunden gesucht. Und ja, das ist ja das dann auch, was im Leben jetzt fehlt, ohne Sportler da sein. Ja, kann ich eigentlich ganz zufrieden sein, wie es ist.
Das würde ich doch meinen, ja. Und dann sicherlich auch was die Leute da draußen interessiert. Welche Verbindung hast du jetzt aktuell noch zum Skispringen? Also wie verfolgst du das? Wie nah bist du dran?
Also das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich verfolge die Männer fast mehr als die Frauen, aber ich glaube, das ist der Grund nicht, weil ich Frauenskispringen unattraktiv finde. Ich gucke mir da lieber nur die Ergebnislisten an. Ich glaube, manchmal tut es mir manchmal noch ein bisschen zu sehr weh, gerade weil doch noch welche mitspringen, die ich gut kenne oder wo ich mitgesprungen bin oder wo ich dachte, Mensch, die wurden gefördert. Dafür habe ich die Förderung nicht bekommen 2018, obwohl ich so einen langen Weg gegangen bin. Vielleicht manchmal gebe ich auch ehrlich zu, manchmal noch ein bisschen Wehmut dazu dabei, aber ich denke, umso mehr hat das natürlich jetzt auch die Jahre oder die Zeit bringt das ja mit sich, umso besser kann ich das bestimmt auch mal irgendwann wieder gucken. Ich habe es ja auch schon 2019 kommentiert, obwohl es mir da leichter fiel, weil ich dann, glaube ich, so im Geschehen mit drin war und so vertieft in den Wettkampf und den Wettkampf anders angesehen habe, als wenn ich es jetzt im Fernsehen verfolge. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich bekomme die Gelegenheit nochmal irgendwann für irgendeinen Sender zu kommentieren. Oder vielleicht ist der Podcast dann soweit. Und gut, die Männer kommen auch öfters. Ich gucke halt Skispringen schon immer gerne.
Ja.
Aber wie gesagt, ich habe eigentlich immer die Ergebnislisten angeguckt von den Frauen. Bei WM habe ich natürlich auch im Fernseher geguckt und gucke teilweise auch sogar, was COC-Springen machen. Ja, so. Aber ich muss jetzt nicht an der Schande stehen. Jetzt geht's eh nicht. Also mit Nachwuchs ist eh alles ein bisschen unflexibler geworden. Aber das war schon immer, ich gucke mir das lieber im Fernseher an. Ja, genau. Und habe natürlich noch Kontakt zur Carina vor allem, muss ich sagen. Das freut mich auch. Das war mal mehr, mal weniger. Aber die war mich auch schon besuchen in Einburg. Und das freut mich auch, dass wir noch so Kontakt halten. Und ja, sonst, ja, es lebt dann doch jeder sein Leben. Ne? Es geht dann doch schneller, als man denkt.
So ist das, ja. Gut, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle eine kurze Pause. Die Leute haben dich ja jetzt schon sehr gut kennengelernt inzwischen. Und danach sprechen wir nochmal über den Status quo im Frauen-Skispringen. Also bleibt dran, es bleibt spannend und interessant. Wir sind zurück zum zweiten Teil der Flugshow. Unser heutiger Gast ist immer noch Ulrike Gressler und jetzt wollen wir noch ein bisschen über die aktuelle Situation im Frauenskispringen sprechen. Und bei uns, ein großes Thema bei uns in der Vorbereitung war natürlich das DSV-Team. Ich glaube, wenn sich jemand mit dem Team auskennt, dann ja auch du, weil du auch lange Zeit mit dem jetzt Ex-Bundestrainer Andreas Bauer zusammengearbeitet hast. Erstmal hatte der Tobi eine sehr interessante These formuliert, nämlich dass das Team Deutschland im Prinzip seit der erfolgreichen WM 2019 in Seefeld ja so ein bisschen hinter die anderen Top-Nationen zurückgefallen ist. Würdest du das so unterstreichen? Und falls ja, hast du dafür einen Erklärungsansatz?
Naja, ich denke, also man muss ja mal sagen, wenn eine Nation, und das muss man ja wirklich sagen, unter Andi Bauer, auch wenn es vielleicht manchmal nur eine vereinzelte Athletin war, aber insgesamt doch immer ein Team, was jetzt seit 2011 eigentlich bei jedem Großereignis eine Medaille gewonnen hat, über so lange Zeit so gut ist und dominiert, ist es auch logisch, dass irgendwann mal wieder vielleicht auch mal ein bisschen der Abfall kommt. Und es ist ja auch so, ich glaube schon, dass das Team insgesamt sich weiter verbessert hat, aber die anderen haben halt eben noch mehr Gas gegeben, weil sie das große Ziel hatten, endlich mal eine andere Weltmeisterin zu stellen, außer einer Carina Vogt oder ein anderes Team natürlich. Und dann muss man auch sagen, wenn man jetzt 2019 das Team anguckt, da war eine Ramona Straub, die dann verletzungsbedingt wieder ausgefallen ist. Dann war eine Carina Vogt, die danach verletzungsbedingt ausgefallen ist. Und ja, dann geht das halt mal ganz schnell, wenn zwei wegbrechen, andere Nationen Gas geben. Wir hatten ein bisschen Nachwuchsproblem. Ich denke, das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass da oben die Tür oft zu war, obwohl da Andi schon immer ein Trainer war, der bemüht war, auch den Nachwuchs ranzuholen. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, was kann sich ein Frauenskispringen noch tun? Es muss unbedingt die zweite Serie besser werden. Dass du gerade auch natürlich für solche Fälle wie mich, die verletzt sind, auch mal eine Saison kriegen, wo du das aufbauen kannst, wo du realistische Ziele hast, wo du auch in Ruhe Wettkämpfe bestreiten kannst, ohne dass du gleich den Weltcup-Stress ausgesetzt dich fühlst und dann natürlich liefern musst, weil du weißt, wenn du nicht im Weltcup springst, hast du sonst gar keine Wettkämpfe.
Ja.
Und ich denke, das ist ganz wichtig für alle Nationen, um Nachwuchs natürlich auch mehr Zeit zu geben, weil ganz viele, hast du mir jetzt erzählt, dass die Lucille Morat aufgehört hat, wo man auch dachte, die das ist jetzt so voll der Überflieger jetzt für die Franzosen und vielleicht hätte es der auch gut getan, einfach da langsam an das ganze Geschehen reinzukommen. Ja, und wie gesagt, ich denke deswegen, die anderen Nationen haben einfach nochmal mehr Gas gegeben, weil die endlich auch mal wieder vor den Deutschen sein wollten. Und dann schleicht sich das manchmal vielleicht auch unbewusst einfach so ein, aber man hat es ja auch ganz gut damals gesehen bei den Österreichern oder auch bei den Deutschen nach Schmidt und Hannawald, wie lange das dann gedauert hat, dass natürlich auch ein bisschen ein paar Jahrgänge weggebrochen sind. Aber ich denke mal, nichtsdestotrotz, ich meine, sie sind wieder Weltmeister Mixteam, haben wieder mit eben Andi gewonnen.
Ja.
Also ganz so schlecht sind sie ja dann auch nicht, wie man es hinstellt. Und klar, jetzt im Einzelnen hatten sie jetzt nicht, gerade bei der WM, nicht viel mitzusprechen. Aber es kann nächstes Jahr schon wieder ganz anders aussehen. Es ist ja finde ich, extrem geworden in den letzten 3-4 Jahren, egal ob bei Männern oder Frauen, wie schnell sich das da wirklich wandelt. Oder es gibt den einen oder die eine Überfliegerin die Saison. Und nächste Saison sind teilweise die letztes Jahr alles dominiert haben, sehen teilweise auch keine Möglichkeit mehr, unter den besten 10 oder besten 6 zu kommen. Obwohl dann immer noch auf einem sehr hohen Niveau springen. Ich finde, das ist schon alles noch mal ein bisschen schnelllebiger geworden. Bestimmt auch mit dem ganzen Material, weil sobald irgendeine Kleinigkeit nicht mehr passt, kriegt man auch die Sprünge nicht mehr so hin. Und genauso ist es, aber passt es und man hat die perfekte Abstimmung für sich gefunden, dann fliegt man allen davon. Aber das macht es wieder sehr schwer. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie es mit dem neuen Trainer wird, weil du mich gefragt hast, so den Deutschen. Wird auf jeden Fall eine spannende Saison. Ich denke mal, der Maximilian Wächter hat ein sehr schweres Erbe. Also ich hoffe, er kriegt auch die Zeit, auch wenn jetzt Olympia vor der Tür steht. Weil es ja auch das erste Mal nichts Team gibt. Und ich hoffe nicht, dass die Serie dann genau zu Olympia reist. Zumindest sage ich mal, dass nicht die Medaillenserie reist.
Also ich meine, wir sind ja ein deutsch-österreichischer Podcast, aber ich glaube, auch im Sinne der gesunden Rivalität hoffen wir das alle nicht, dass es dann so kommt. Wir haben kurz vor dem, ja, oder quasi mit dem Beginn des Sommers eine sehr interessante Nachricht aus Norwegen erhalten, nämlich, dass die erste gemischte Nationalmannschaft bilden. Wir hatten vor 2 Wochen Eva Pinkelnick zu Gast, die gesagt hat, ja, das ist mal wieder typisch, dass die quasi so ein bisschen die Vorreiterrolle übernehmen, einen Schritt weiter denken als alle anderen. Wie hast du denn reagiert, als du davon gehört hast?
Ich höre gerade das erste Mal von dir davon.
Ach, tatsächlich, okay.
Aber gut. Ich muss sagen, jetzt ist ja auch Frühling und also ich interessiere mich für den Sport und so, aber ja, weil wir sind auch gerade im Alltag andere Dinge erstmal, wo ich kaum zum Fernseher gucken komme und jetzt arbeite ich auch wieder richtig. Aber ja, jetzt, wenn ich das so höre, ich denke mal, dass die zusammen trainieren und alles, oder?
Genau. Das machen sie schon länger, aber sie haben jetzt auch gesagt, die Frauen kriegen die gleiche Förderung wie die Herren und alles wird gleich gemacht sozusagen, ja.
Das finde ich super, was anderes kann man ja nicht dazu sagen und ja, ich denke auch, dass das manchmal jetzt in jedem Team nicht schlecht wäre, wenn man auch einfach mehr Kontakt zu den Männern hätte, also auch mal mehr trainiert, weil das war jetzt wirklich auch in den letzten Jahren, ich weiß jetzt nicht, wie es die letzten 2 Jahre war, wo ich dann, gerade wo die Weltcup-Saison anfing, ja, man so wenige Weltcups zusammen hatte oder auch dann sich punktuell nur Mixteam mal getroffen hat, und das was aber eigentlich immer schöne Ereignisse waren oder auch schöne Erlebnisse und ich denke, man kann immer voneinander lernen, genauso klar, haben wir vielleicht erstmal ein bisschen mehr Vorteil von den Männern, weil die schon auch mal auf einem ganz anderen hohen Niveau mit anderen, mit Anzug und so zusammenarbeiten.
Ja.
Aber ich denke, die Norweger haben das wieder gut erkannt, dass man auch vielleicht ein paar Sachen von den Frauen lernen kann. Und weil man sagt ja auch bei manchen, dass die technisch sogar besser springen, weil wir ja nicht so viel Kraft haben. Und ich denke, das ist immer ein gutes Geben und Nehmen. Also man kann ja immer nur voneinander lernen. Und wenn man aus Fehlern lernt. Also.
Ja. Also das ist auch das, was man aus Norwegen zu dem Thema hört. Es haben sich, waren sich alle einig, dass der Nutzen größer ist als die Nachteile davon. Und ja, ich bin mal gespannt, wann dann andere Nationen nachziehen.
Und ich denke gerade auch mit Anzuggeschichte, das ist ja so extrem geworden, oder auch mit der Stab, also mit Material.
Ja.
Und ich denke mal, dass man sowohl Männer als auch Frauen, man wird vielleicht auch nicht so schnell betriebsblind, ne? Man ist ja dann immer nur, sag ich mal, auch die Männer in ihrem Fokus. Aber wenn sie dann doch mal bei den Frauen gucken, wie da die Anzüge vielleicht geschneidert werden oder wie da Herangehensweisen sind und genauso andersrum, verliert man ja vielleicht auch mal ein bisschen den Tunnelblick. Und das ist ja, denke ich, extrem wichtig, auch andere Reize zu setzen, gerade für Sportler, die schon lange dabei sind, auch wenn man einen Lumpi, die eigentlich auch schon alles gewonnen hat, auch damit einfach wieder andere Reize zu setzen, einfach weil natürlich die Trainingslage ganz anders stattfinden.
Ja, 100%ig. Super Stichwort, was du jetzt gerade wieder angesprochen hast, Mixteam. Wir haben jetzt in der kommenden Weltcup-Saison das erste Mal ein Mixteam auf einer Großschanze, nämlich in Willingen.
Oh, da bin ich gern gesprungen.
Ja, du hast auch eine Geschichte mit Willingen, die den Leuten vielleicht auch nicht so bekannt ist. Vielleicht kannst du die noch mal kurz erzählen.
Genau, das war 2010. Wir durften ja nicht zu den Olympischen Spielen. Und nach Villach bin ich dann direkt, weil ich mit dem Michael Schmidt, also er macht ja die Vorsprünge, immer guten Kontakt hatte. Das kam auch durch die WM 2009. Und ja, ich immer schon mal Willingen, also eigentlich Ski fliegen wollte. Und 2010 war ich ja auch in super Form. Also da habe ich mir das auch vollkommen zugetraut. Und ja, das nächste Bessere oder was an Skifliegen noch rankommt, ist eben Willingen.
Ja.
Der hat das dann mit organisiert, weil ich glaube, an dem Wochenende noch Weltcup waren Willingen. Da war die Chance drauf präpariert. Dann haben wir da 5, 6 Sprünge gemacht. Und der eine Sprung hat er mir damals gesagt. Das ist natürlich kein offizieller Schandrekord für die Frauen gewesen, weil es natürlich nur ein Training war. Der war halt 45 Meter gegangen. Und viel weiter kann man ja fast nicht springen, wenn man nicht noch Skifliegen geht. Und
ja.
Den Sprung, den weiß ich heute noch, den habe ich heute noch, wie der sich angefühlt hat.
Ja, genial. War jetzt auch bis zu dieser Saison immer noch der weiteste jemals gestandene Sprung einer Frau auf einer Großschanze.
Muss man ja, mal wie gesagt, erwähnen. Aber er war halt nicht offiziell oder
ja,
waren halt nur wenige Zeugen dabei.
Aber das kann dir keiner mehr nehmen. Das ist doch großartig. Wenn wir eh schon bei dem Thema sind, Großschanzen springen. Ich hatte im Anfang April, als Sarah Hendrickson bekannt gegeben hat, dass sie zurücktritt, habe ich mit ihr gesprochen und sie sagte, ja, das Ziel fürs Frauen-Skispringen muss sein, dass im Weltcup 50% Normalschanze, 50% Großschanze im Kalender stehen. Wie stehst du dazu?
Ja, ich denke schon, dass schrittweise, und das ist ja jetzt, also wo sie damals anfingen, mehr Großschanzen, habe ich auch gesagt, sie dürfen bloß nicht zu schnell diesen Schritt gehen. Also dass auf einmal gar nicht mehr, auch weil man will ja eigentlich mehr Qualität oder mehr Konkurrenzkampf, also dass die Wettkämpfe natürlich spannender werden, und wenn der Schritt zu schnell gegangen wäre, das wäre vielleicht nicht gut gewesen, aber ich denke auch, 50-50 ist eine gute, ja natürlich gute Ausgewogenheit, und bei 50-50 ist ja klar. Und ich denke aber genauso ist wichtig, dass man die Kleinschanze trotzdem drinne behält, gerade weil es ja doch für uns noch Olympische Spiele, denke ich, auch noch eine Weile dauern wird, ehe man da wirklich auch noch Großschanze mit einspringt und auch das Mixteam auf der Kleinschanze stattfindet, was auch sehr spannend ist. Und ich finde, gerade um auch den Nachwuchs ranzubringen, ist es auch wichtig, auf Kleinschanzen weiter zu springen. Und das, was ich vorhin schon gesagt habe, noch wichtiger wäre eigentlich, dass die zweite Wettkampfserie-Reihe da viel besser aufgebaut wird und dass es dann nicht nur 3 COC gibt, denn überhaupt, sondern einfach auch ein richtiges COC-Wettkampf-Kalenderjahr.
Analog zu den Herren, ja.
Also und dass man natürlich auch den Anreiz gibt, wie bei den Herren, dass man dann Quotenplätze rausspringt. Und dann sind ja solche großen Nationen wie Slowenien, Deutschland, die ja immer das Problem hatten, eigentlich zu viele gute Springerinnen zu haben, naja, dann schickt man natürlich die nochmal mehr und fördert das natürlich nochmal auch mehr.
Ja, definitiv. Also das hat Sarah auch gesagt, das wäre ihr auch ein großes Anliegen. Dann fehlt uns jetzt quasi noch die Königsdisziplin, das Thema Skifliegen. Auch das hast du gerade schon gesprochen, als ob du hier in mein Sendungsdokument gucken könntest.
Wie sagt man, gehackt? Nee.
Du bist ja tatsächlich mit allen 7 Frauen, die schon mal auf einer Flugschanze waren, noch zusammengesprungen. Eine,
ja, ich habe irgendwas verpasst.
Ja, man muss ja sagen, es ist seit dem letzten Flug einer Frau auf einer Flugschanze 2009 ist ja schon wahnsinnig viel passiert. Der Sport hat sich weiterentwickelt. Jetzt gab es für diese Saison, die jetzt ansteht, also 2021, 2022, die Diskussion. Gibt es das oder gibt es nicht? Es wurde abgelehnt. Also soll es 2023 wohl kommen. Ja, wie stehst du generell jetzt zu der Thematik als Außenstehende?
Naja, das habe ich aber auch schon vor ein paar Jahren gesagt. Man könnte ja zum Beispiel mal so anfangen, dass man sagt, gerade wenn wir Großschanzen sind, man guckt einfach, macht wie so eine extra Weltcup-Wertung auf Großschanzen. Und dann nimmt man die besten 10, weil da hat man ja vielleicht 5, 6 Wettkämpfe auf Großschanzen gehabt. Und da ist man, weiß man auch, die besten 10 können Großschanzen auf jeden Fall richtig gut springen. Dann sagt man, die dürfen am Ende der Saison irgendwo schief liegen als Finale. Und da muss man ja auch nicht unbedingt sagen, dass man da nochmal Preisgeld gibt oder Wettkampf, sondern einfach erstmal das Schiefliegen ermöglicht. Mhm. Und ich denke, das wäre vielleicht mal ein ganz guter Schritt, dass man sagt, die besten 10, die auf Großschanzen waren, die haben dann die Ehre oder das Vergnügen, auch mal Schiefliegen zu gehen, dass man irgendwo mal anfängt. Und andererseits muss ich auch sagen, das weißt du ja bestimmt auch selber, wenn man manchmal sieht, ohne jemand da zu nahe zu treten zu wollen, werden teilweise als Hochspringer agiert bei den Männern.
Ja.
Die teilweise das ganze Jahr nicht Ski springen und dann sich da mal kurz vorher ein bisschen vorbereiten. Wie gesagt, ich will da aber auch keinen zu nahe treten, weil die Vorsprünge brauchen wir und es ist super, dass es die gibt. Aber ich denke, dass dann viele Frauen professioneller trainieren oder sicherer trainieren und denen wird es verboten und bei den Vorspringern darf eigentlich jeder springen, weil er Mann ist. Sagen wir es mal ganz so. Ich darf ja auch nicht als Frau vorspringen, wenn ich das wollte.
Ja.
Und das ist eigentlich schon der krasse Unterschied. Wie gesagt, ich möchte das echt nochmal betonen, es soll sich da jetzt kein Vorspringer beleidigt fühlen oder mich da auch keinen zu nahe treten. Wie gesagt, ich finde das eh immer Wahnsinn, was die machen, weil die sind wirklich die armen, sag ich mal, um das mal so salopp auszudrücken, die armen Hunde oder Schweine, die dann wirklich bei Wind und Wetter runter müssen.
Ja.
Und da wurde ja auch schon lange diskutiert, ob man da nicht mal Profi, also dass man das mal professioneller noch aufzieht, dass die auch das ganze Jahr trainieren. Also ja, eine andere Geschichte und ja, das finde ich eigentlich irgendwo das Gemeine. Ne? Wenn man Mann ist, darf man sich da, sag ich mal, anbieten als Vorspringer und als Frau, die das ganze Jahr trainiert und Großschanzen bringt, dürft das nicht. Und ich denke mal, jetzt auch ein gutes Beispiel, den Tande ist das ja leider passiert, den Sturz. Oder auch im Morgenstern und auch gerade der Tande ist einer der besten Skiflieger.
Ja.
Und selbst so einem passiert sowas. Also wenn das jetzt einer Frau passiert wäre, man stellt sich vor, Plan, es wäre Skifliegen gewesen, einer Frau passiert so ein Sturz, dann hätte wieder jeder gesagt, die Frauen sind doch noch nicht so weit. Und das ist eben auch eine Risikosportart und man kann eh nicht verhindern oder wenn sowas passiert. Man kann zwar minimieren und man kann dann auch nur hoffen, dass wirklich die Trainer mittlerweile so weit sind und auch die Athleten zu sagen, okay, die können wirklich schief gehen, denen traue ich zu und es gibt Athleten, die sind einfach noch nicht so weit, die damals auch mit dem, ich glaube, der Domin, da haben sie auch länger gewartet, weil der so einen aggressiven Sprungstil hat.
Ja, richtig, ja.
Und ich denke mal, die Nima Lumbi, auch die Raschko, ich denke auch eine Carina Vogt in Bestzeiten, Katharina Althaus, ja, eigentlich so eine Sarah Takanashi, die auch jetzt jahrelang vorne mit da rumspringen, mit dominieren. Ich denke, die sind alle bereit, Ski zu fliegen und würden das auch gut meistern.
Man tut ihnen auch nicht Unrecht, wenn man sagt, dass sie das alle absolut realistisch einschätzen. Also auch da wieder Eva Pinkelnick zitiert, die vor 2 Wochen bei uns gesagt hat, uns ist allen sehr wohl bewusst, dass wir keine 30 zusammenbekommen, die schiefliegen könnten, aber 10 bis 15 und dann auch in einem ähnlichen System, wie du das gerade angesprochen hast, warum denn eigentlich nicht?
Und wenn man erstmal gar keinen Wettkampf draus macht, sondern einfach klar erzählen, wenn jemand 200 springt, der Wettkampf raus ist, dann offizieller Rekord, oder kann man sagen, an dem Tag für den weitesten Sprung oder wie auch immer, aber man muss ja nicht gleich einen Wettkampf fordern, sondern einfach mal, ja, einfach, das ist jetzt dann für die Frauen eine Belohnung eigentlich. Und ich glaube, die wenigsten, ja, das ist scheißegal, ob es da an dem Tag Preisgeld gibt, ob es da noch Weltcup-Punkte gibt oder sonst irgendwas, hauptsache sie dürfen mal. Und dürfen vielleicht mal auch auf Weidenjagd gehen und sagen, ich bin 200 Meter gesprungen oder ich war die erste Frau über 200 Meter. Klar, da kannst du dann oben knobeln, wer doch zuerst fliegen.
Ja.
Genau, und ich denke mal gerade mit Daniela Raschko, der würde ich das auch vor allem nochmal gönnen, weil die ist jetzt so lange dabei und ich sag mal, wenn ich nie wäre, dann so geschehen.
Ja, also bei der kann man, glaube ich, auch guten Gewissens die Theorie vertreten, dass die nicht aufhört, bevor sie das nicht nochmal machen darf.
Ich glaube, die hört nie auf.
Gut, wir haben den Nuriaki Kasai des Frauenskisprings damit gefunden. Wir haben es hat sich bei uns in letzter Zeit eingebürgert, dass wir Fragen zugeschickt bekommen von mehr oder weniger prominenten Leuten. Und wir haben zum Thema Skifliegen eine Frage zugeschickt bekommen von jemandem, den du auch sehr gut kennst. Ich würde sie dir mal vorspielen und dann sind wir mal gespannt auf deine Antwort.
Hallo, lieber Uli, hier ist Roman Knoblauch. Ich freue mich, von dir zu hören. Und ich freue mich, dass du gleich eine hoffentlich sehr erschöpfende Antwort auf meine Frage geben kannst. Es geht um das Skifliegen. Ich weiß, seit vielen Jahren wollen auch die Damen endlich mal auf den ganz großen Backen, wollen mal 200 und mehr Meter fliegen. Und das natürlich bei einem ganz offiziellen Wettkampf. Einige Herren sträuben sich noch dagegen. Jetzt soll es ja in der übernächsten Saison einen Kombinationswettkampf bei den Kombinierern geben von einer Flugschanze. Das hat ja dann wenig mit Gleichberechtigung zu tun. Traut man den Damen im Jahre 2022, 2023 immer noch nicht zu, von einer Flugschanze bestehen zu können? Bin gespannt auf deine Antwort. Lass es dir gut gehen. Wir hören und sehen uns bei Eurosport in der nächsten Saison. Liebe Grüße.
Hey, lieber Roman, danke für deine Frage. Ja, ich hoffe ja, dass wir uns dann bei Eurosport sehen. Das kannst du ja dich jetzt drum kümmern. Und auf deine Frage hin, ja, wir scheinen den Frauen ja nicht zugetraut. Also eigentlich hast du es ja selber schon ganz gut beantwortet. Mir scheint, sind da immer noch welche der Meinung, dass die Frauen das nicht können. Ich bin aber manchmal noch geneigt zu sagen, dass wir das nicht können, aber ich springe ja gar nicht mehr. Das merke ich auch oft, dass ich immer noch von mir rede. Und ja, das mit den Nordic Kombinationen finde ich interessant, dass die das jetzt auch dürfen, auch zu Recht natürlich. Und da wäre doch dann der richtige Zeitpunkt gewesen, nicht, dass die Frauenkombinierer noch eher fliegen als die Springerinnen.
Na gut, wenn sich die FIS an ihre eigenen Vorgaben hält, dann passiert ja beides in der gleichen Saison. Also vielleicht. Ja, vielleicht kann man sich ja darauf einigen. Dann kommen wir jetzt so langsam zum Ende. Du hast uns aber noch was mitgebracht. Und zwar was gar nicht so uninteressantes, wie ich finde. Denn es steht am 9. Oktober die 25. Vogtland Sportgala statt. Moderiert unter anderem von RTL-Nachrichtensprecherin Ulrike von der Gröben. Der ein oder andere wird sie vielleicht kennen. Und anlässlich dieser Jubiläumsausgabe werden nicht etwa die besten oder beliebtesten Sportlerinnen des Jahres, sondern der letzten 25 Jahre gesucht. Und wie du uns erzählt hast, stehst du mit zur Wahl. Du guckst immer noch so ein bisschen ungläubig.
Nee, alles gut. Ja, natürlich freue ich mich, weil ich sag mal, ich bin ja keine Original-Vogtlanderin, aber ich bin ja im Zingtal gestartet und ganz am Anfang. Wer immer noch dabei ist, weiß ja, dass ich erwähnt habe, wie schön es im Zingtal war und dass ich auch immer noch den Kontakt suche. Und ja, auch viel dem Vogtland oder den Vogtländern zu verdanken habe und ich auch sehr gerne für den Verein gesprungen bin. Und irgendwie ist jetzt natürlich schon der Ehrgeiz in mir geweckt, da auch ganz vorne mit dabei zu sein, obwohl ich weiß, wie schwer das ist, weil natürlich halten die Vogtländer natürlich auch zusammen und kann ich ja auch verstehen. Und aber ich hoffe, dass ich vielleicht eine kleine Chance habe. Und ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht, wie jetzt das Wahlsystem aussieht, ob das online ist, ob das nur über Zeitung ist. Ich hoffe, ihr werdet dann verlinken, wenn es online ist. Und ich werde natürlich auch darauf aufmerksam machen. Und würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere für mich votet und wenn es vielleicht auch nur über die Zeitung geht, vielleicht auch da jemand dann Lust dazu hat und seine Stimme für mich gibt, würde ich mich sehr freuen. Aber ich freue mich natürlich überhaupt, dass ich erstmal damit zur Wahl stehe. Und ich bin ja auch einmal Vogtlandsportlerin des Jahres geworden und es waren immer sehr schöne Veranstaltungen. Und natürlich war die Ulrike von der Gröben, die war, glaube ich, echt jedes Jahr dort. Also war schon eine gute Sache, wie die das da hingekriegt haben und dass natürlich auch die Ulrike von der Gröben wirklich da immer bekommen ist. Das muss man, denke ich, auch hoch anrechnen.
Absolut, ja. Es ist zwar selten, dass Skispringer, Skispringerinnen bei diesen Wahlen mit auf der Liste stehen, aber natürlich, wir werden unser Bestes geben und
Verlasse mich da voll auf euch.
Ja, na, also liebe Leute, ihr habt die Uli jetzt kennengelernt, wirklich nicht nur als Sportlerin großartig, sondern auch als Persönlichkeit. Deswegen klickt unbedingt den Link in den Shownotes. Wir werden euch das dann präsentieren. Und dann zum Abschluss, wie es in guter alter Flugshow-Tradition so ist, spielen wir jetzt noch das Skisprung 1x1. Ich hatte die Uli im Vorgespräch schon gewarnt. Sie hat gesagt, das ist okay, dann machen wir das jetzt noch schnell und beginnen wie immer mit deiner Lieblingsschanze.
Ah, muss ich ja fast billigen sagen, jetzt aus dem Bauch raus. Nein, Villach bin ich auch sehr gerne gesprungen. Und ich muss sagen, wenn ich gut drauf war, dann bin ich jede Schanze gut gerne gesprungen. Wenn ich nicht gut drauf war, dann war ich jede Schanze eine Hassschanze. Also ich glaube, das wird auch jeder Springer so sagen. Ich bin auch sehr gerne in Trauer gesprungen. Also da bin ich ja auch wirklich auch gut gewesen. Das war auch so. Leider konnte ich da nicht trainieren, ist einfach zu weit weg gewesen, aber da bin ich sehr gerne hingeflogen.
Okay,
dann ich bin auf der Schanze, sondern zur Schanze und auf der Schanze geflogen.
Gut, dann machen wir dann eine Top 3 raus. Willingen, Sau, Villach?
Ja, genau.
Genau. In,
das lassen wir so stehen.
Keine Wertung, ja. Gut, du hast das Wort Hassschanze schon erwähnt. Ich finde, Hass klingt immer so böse, aber dann sagen wir die Schanze, die du am wenigsten mochtest.
Ja, wie gesagt, wenn man nicht gut drauf war, na, dann hat man keine Schanze mehr gemacht. Ah, was war denn so? Ich überlege gerade, ich glaube, ja, gerade in die 90er oder 80er, was das ist, die habe ich gar nicht gemacht. Das war auch noch ein ziemlich altes Profil. Eigentlich müsste ich nur Totten sagen, obwohl ich da immer gerne gesprungen bin. Nee, also richtig Hassschanze hatte ich auch nicht. Also ich bin doch schon zu lange raus. Fällt mir, habe ich schon verdrängt. Ich habe nur noch das Gute in Erinnerung.
Gut,
vielleicht dann fällt mir ja noch eine ein, dann sage ich dir noch.
Okay, dann belassen wir es dabei, dass wir die guten Dinge hier bewahren. Und kommen zur dritten Frage. Gibt es einen Flugstil, der dir besonders imponiert hat oder wo du früher gedacht hast, boah, ich möchte aber so springen wie der oder die?
Da würde jetzt die Carina Vogt selbst wissen, wen ich meine. Ich habe immer gesagt, oh, der Peter Preuß, der springt so geil. Das war, wo der die Saison so überragend gesprungen ist. Also das fand ich so, weil das war wie an der Schnur gezogen und das fand ich immer so faszinierend. Selbst jetzt springt er ja eigentlich optisch noch so.
Ja.
Aber da müsste ich jetzt, ich glaube, die Carina wüsste auch, welchen Flugstil ich immer toll fand.
Okay, dann zur vierten Frage. Du hast jetzt schon einige Sachen erwähnt, deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so einfach. Also ich wüsste es jetzt zumindest nicht, wie du antwortest, deswegen lasse ich mich überraschen. Was war dein bislang, oder bislang müssen wir ja streichen.
Du weißt ja nicht, ob ich noch ein Comeback mache, Luis.
Ja, okay, hier exklusiv in der Flugshow vermeldet, sehr gut. Dein schönster Karrieremoment.
Also es gibt eigentlich viele schöne Momente und ich habe immer so gesagt, die Medaille in Liberec, aber eigentlich muss ich sagen, ich will das gar nicht auf den einen Moment so festlegen. Wie, was ich vorhin gesagt habe, die COC-Zeit war eine super Zeit. Die Japan-Reisen, die Amerika-Reisen fand ich immer grandiose. Also wirklich, das waren so tolle Wettkämpfe und Orte und Menschen, die man da kennengelernt hat. Und ich denke, also mein größter persönlicher Erfolg war bestimmt das Comeback nach dem Unfall. Das denke ich, ja, für mich natürlich, weil das so ein harter, langer Kampf war, gegen so viele Windmühlen und Widrigkeiten. Es hat ja auch 1 Jahr und 9 Monate gedauert, ehe ich überhaupt meinen ersten Sprung wieder machen konnte. Und ja, das ist vielleicht sogar ein krasser gewesen als vielleicht jetzt eine Vorbereitung auf Olympische Spiele oder irgendwas.
Ja. Ja, kann man definitiv so stehen lassen. Und dann noch zum Abschluss, was war dein kuriosester Karrieremoment? Vielleicht auch was niemand mitbekommen hat.
Tja, das ist schwierig. Alles kurios gewesen. Meine ganze Laufbahn vom Flachland als Mädchen nach Klingsal zur Bundespolizei und dann ja, zu Olympischen Spielen. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. War alles kurios. Habe ich jetzt nicht so direkt. Also ich weiß jetzt nicht, was da so andere geantwortet haben. War jetzt nicht irgendwie, wo ich sage, ich habe irgendwie einen Ski verwechselt und vergessen und bin trotzdem gesprungen, hatte ich alles nicht. Also ich würde das so stehen lassen, wie ich gesagt habe, meine Karriere hat sich.
Ist okay, können wir auf jeden Fall so stehen lassen.
Ein bisschen größere Rechnung, halt kein kleines 1x1.
Ja, vielleicht schreibst du irgendwann nochmal ein Buch, dann können das alle nachlesen.
Genau.
Gut, dann ja, sind wir jetzt auch nach, ich glaube, fast 1,5 Stunden.
Oh, ich hoffe, ich hören noch alle zu.
Wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, ach, ganz bestimmt, also es war ein sehr interessantes, sehr spannendes Gespräch mit dir. Deswegen an dieser Stelle auch im Namen von Tobi und Gernot vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, weil es bei uns so Tradition ist, wenn du möchtest, vielleicht hast du ja noch eine kleine Botschaft an die Leute da draußen.
Ja, schaut weiter schön Skispringen, auch das Frauenskispringen. Genau, und ich hoffe, dass einfach viele Sportler und Sportlerinnen auch nicht vergessen werden, die die Sportart auch bei den Männern vorangebracht haben und ja, dass vor allem auch mit Sportlern nicht immer so hart ins Gericht gegangen wird, wenn die mal nicht so eine gute Saison haben. Das finde ich, hat kein Sportler verdient und jeder Sportler gibt sein Bestes jede Saison und dass viele Sportler auch einfach mal als Mensch gesehen werden und nicht nur als der oder die Sportlerin. Das würde mich freuen.
Das war's also. Super spannend, Luis. Eine tolle Zeitreise in die Vergangenheit des Damenskispringens, in die Gegenwart und hoffentlich auch in die Zukunft. Die Themen, die ihr angeschnitten habt, bringen es da wirklich, wirklich sehr, sehr gut auf den Punkt. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, wir haben schon einige Interviews veröffentlicht, die auch zeitlos sind. Da kann man immer wieder gerne reinhören mit Halvor Egner-Granerud, Karl Geiger, Eva Pinkelnick, David Kubacki. Jetzt hatten wir die Uli. Also ich denke, wir haben da bisher ein sehr, sehr gutes Programm auf die Beine gestellt. So soll es auch weitergehen. Wir schauen mal, dass wir uns in 1 bis 2 Wochen wieder bei euch melden. Wir machen gerade ein bisschen Redaktions-Brainstorming, was wir euch noch so alles präsentieren können. Da wird noch einiges auf jeden Fall kommen. So viel schon vorneweg. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter. Wenn es irgendwelche Punkte oder Themen gibt, die wir vielleicht auch mal besprechen sollten, schreibt uns gerne, tretet mit uns in Kontakt. Das Feedback ist eh immer super und wir freuen uns über jede Nachricht, die wir da von euch bekommen. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir's für diese Woche. Wir melden uns bald wieder. Und das letzte Wort gebührt dem Mann, der unsere Vorbesprechung dann im Alleingang super gut umgesetzt hat. Er war ja Gott sei Dank nicht alleine, die Uli war dabei, aber hervorragende Folge. Luis, deswegen das Beste kommt zum Schluss.
Jo, in diesem Sinne, also genießt den warmen Sommer da draußen, aber hoffentlich nicht zu lang. Bleibt alle gesund vor allem und dann hören wir uns auch schon bald wieder. Bis dahin, fliegt soweit es geht und tschüss.